Habt ihr in den letzten Wochen mal in die Netflix-Charts geblickt?
Platz 2, Almania. Unser guter alter Freund Philipp Laude.
Das wollte ich, das auch Chapeau an der
Darauf
Stelle.
Wolltest du nicht
nein,
hinaus.
Da wollte ich nicht hinaus.
Ach krass, ja, aber dann liebe Grüße an Phil. Seine Serie ist gerade sehr erfolgreich im Trenden auf Netflix und ich gönne es ihm sehr.
Dann Chapeau an der Stelle. Ich wollte auf was anderes hinaus. Es gibt nämlich eine hochklassige Doku-Reihe, die Netflix veröffentlicht hat, mit dem Titel Trainwreck. Und da sind ganz, ganz viele einzelne Episoden von erschienen. Und eine handelt von der sagenumwobenen Poop-Cruise. Und das ist ein Fall. Es gab nämlich eine Kreuzfahrt, 2012 oder 2013, glaube ich, wo ein US-amerikanisches Kreuzfahrtschiff losgefahren ist. Und das war anfangs richtig toll. Doch dann hat es irgendwie so einen kleinen Motorschaden gegeben. Und die Leute konnten nicht mehr auf die Toilette gehen und mussten dann in Beutel scheißen. Es tut mir leid, das ist direkt schon so richtig Fäkalsprache
geworden. Das ist so witzig, dass man in Beutel scheißt. Das ist was Schönes, Herr-der-Ringe-mäßiges Wort Beutel. Bilbo Beutelscheißer.
Das wäre toll.
Bilbo Hillbilly Beutelscheißer.
Jedenfalls mussten die das machen und dann irgendwann kam das Schiff auch noch ins Schwanken und dann sind die Toiletten ausgelaufen und ja, deshalb trägt dieses Schiff den Namen Poop Cruise, weil sehr viel Fäkalien dann halt darum gefahren sind. Aber die Art, wie diese Doku gemacht wurde, ist fantastisch. Das ist wirklich keine gute Doku. Also es ist absolut keine, sie ist so sehr reißerisch und es wurden sehr viele Leute so interviewt.
Ja, aber manchmal hat man Bock drauf.
Ja, ich hatte
auch. Wenn man bewusst weiß, das ist völliger Bullshit und reißerisch, aber manchmal hat man
Bock. Es ist wirklich, die dauert auch nur so 40 Minuten und es ist so funny, da sind halt wirklich dann Leute, wurden dann interviewt, die damals da waren und die haben dann erzählt, ja, wir mussten dann alle in diesen roten Beutel scheißen. Und die haben das so erzählt, als ob die gerade in so einem als ob die damals im Kriegsgebiet gewesen sind, als ob das das Schlimmste war. Und dann waren die so, ich scheiß doch nicht in den roten Beutel. So, wirklich. Und auch wie oft die dann so über diesen roten Beutel auch noch gesprochen haben.
Der rote Beutel. Ja. Glaubst du, jemand von dem, der auf dem Schiff war, ein Passagier, träumt heute noch davon?
Wahrscheinlich. Also es sind bestimmt so PTSD, die man davon bekommt oder so. Ich weiß es nicht, aber ich finde das, so.
Weißt du, ob sorry, ja, du findest das.
Also wirklich, da gab es auch eine, die eine Mitarbeiterin auf dem Schiff, die kam aus Russland und die hat so gesagt, das waren Zustände hier wie in der UdSSR. Und ich fand das so funny. Also wirklich, wirklich, sie dann so, jetzt wissen die in den USA mal, wie es damals bei uns war. Also ich fand das
Zustände,
so.
Es gab Kreuzfahrten. Wieso UdSSR? Das ist Zustände wie in Beutels End.
Ja,
Beutels End Darm.
Aber es ist so funny. Und dann hat die aber auch im gleichen Satz noch gesagt, ja, als dann alles ausgefallen ist, habe ich ganz viel gebumst. Ja, hat die gesagt, dass die so mit ganz vielen von der Crew dann geschlafen hat. Es ist wirklich, es ist eine richtig wilde Doku. Und,
ich will die unbedingt schauen.
Weißt du,
hast mich gekannt.
Ich meine, Triangle of Sadness ist ja ein durchaus sehenswerter Film.
Ich habe auch an den gedacht.
Und da gibt es ja auch diese, ohne was zu spoilern, diese eine Szene, in der es auch um Fäkalien geht, auf einem Kreuzfahrtschiff. Ist es so ähnlich? Ist es darauf, basiert das darauf? Ist es davon inspiriert?
Nee, ich glaube gar nicht. Ja. Aber das ist dann auch noch so funny, dann irgendwie geht es dann darum, über die Berichterstattung von diesem Ereignis. Und in den USA war das Schlagzeile Nummer 1. Also wirklich so, das ist so, als ob man die Tagesschau anschaltet und dann, weiß ich nicht, dir dann Jens Riewer sagt, wirklich die allererste Meldung, es gibt ein Kreuzfahrtschiff, wo Scheiße ausläuft. So, es ist
die Poop Cruise.
Die Poop Cruise.
Es gibt ja Wörter, die sind besser als andere. Und ich finde, Poop Cruise ist schon eine geile Wortkombination.
Das ist halt auch so, als ob man da freiwillig mitmachen möchte. Aber ja, also die dauert 40 Minuten, kann man sich bei Netflix schön reinorgeln. Und Trainwreck, diese Doku-Reihe, die hat noch auch ganz viele andere Dokus. Es gibt jetzt eine Doku über den Sturm halt auf Area 51.
Mit den Naruto-Läufern.
Ja, ja. Und auch so dieses reale Project X, was so in den Niederlanden stattgefunden hat. Und es ist schon so interessant. Die sind alle wirklich sehr, sehr reißerisch. Und vor allem auch bei Poop Cruise hatten die dann halt auch noch Leute, also so Darstellende, die dann darstellen mussten, wie man halt in der Duschkabine gekackt hat.
Geil, ey. So ein Reenactment.
Ja, genau.
Oh, wie schön, so ein historical Reenactment.
Stell dir mal vor, Poop Cruise.
Und unten steht so links dramatisierte Darstellung.
Ja, nein, genau. Das gab es definitiv nicht. Da war keine dramatisierende Darstellung.
Okay. Ach Gott, du alter Beutel. Scheiße, ist wirklich eine schöne
Beleidigung.
Es erinnert mich so ein bisschen an, habt ihr mal American Vandal gesehen? Die Netflix.
Diese Mockumentary.
Das ist eine Mockumentary, genau. Die ist so aufgebaut, wie so alle möglichen. Habe ich das nicht letztens irgendwo mal irgendwann in einem Podcast hier schon
mal gesprochen? Du hast das vor Jahren mal erzählt.
Ich mag die sehr. Also, das ist vor allem die erste Staffel. Das ist halt so eine True Crime
Ich kenn die, ja.
Serie. Die arbeitet halt genau mit den Mitteln von einer True Crime Serie. Ist aber halt völlig ausgedacht und es geht um einen Highschool-Vorfall, dass nämlich jemand das Auto von der Rektorin mit so einem riesigen Pimmel. War das das Auto oder der Schulhof? Ich bin mir nicht mehr sicher. Irgendwo wurde ein riesiger Pimmel gemalt. Ja. Und das ist halt ein schwerer Fall von Vandalismus gewesen. Da sind immer mehr Pimmel irgendwie aufgetaucht. Und es ging darum, wer hat diesen Pimmel gemalt? Und daraus wurde so ein riesiger True-Crime-Fall gemacht. Und es ist sehr witzig und sehr clever geschrieben. Also ich kann es nur empfehlen. American Vandal auf Netflix ist eine sehr, sehr gute Serie.
Das ist, werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, weil ich habe eigentlich auch die ganze Zeit irgendwie Bock drauf gehabt. Aber die wichtige Frage an euch ist: Hättet ihr Poop Cruise überlebt? Hättet ihr euch dem System gebeugt? Oder hättet ihr euch den Beutel genommen und.
Ich bin komplett schmerzfrei. Ich könnte jetzt hier vor euch da in der Ecke in roten Beutel scheißen.
Ja?
Nein, so ist es nicht, aber ich hätte tatsächlich, ich bin sehr schmerzfrei, was Pupen angeht.
Ich auch.
Deswegen, ich kann auch auf Festivals, auf den ekelhaftesten Dixie-Klos und sowas.
Ich habe schon mal in den Dschungel geschissen.
In den Dschungel?
Ja.
Ja, gut.
Okay. Schlimmeres. Ja, das ist, ne, ich meine, Kompost. Und das Ding ist, sorry, ich muss noch einmal zu dieser.
Das ist, ne, jetzt, letzte Woche hatten wir schon diesen Ekel-Podcast, es geht direkt weiter.
Du hast den Ekel-Podcast.
Nee, du hast angefangen gemacht. Mit deinem.
Du hast gesagt,
ständig hier deine Finger in meinen Mund reinmachen.
Du hast gesagt, dass du meine Fingernägel kauen willst.
Okay. Komm mal noch kurz zurück zu Poop Cruise.
Das ist nicht besser.
Da hatten wir nämlich die glorreiche Idee, als dann wirklich die Scheiße am Dampfen war und die Leute wirklich außer sich waren, dass sie keine Toiletten mehr besuchen konnten, haben die einfach gesagt, ganz ehrlich, Leute, wir öffnen jetzt die Bar und es gibt free Alkohol für alle. Und dann haben Konflikte angefangen. Dann wurde es sich geprügelt auf dem Schiff. Und es ist wirklich so ein Ausnahmezustand.
Dann wurde es dystopisch.
Ja,
aber würdest du jetzt wirklich mir bewusst empfehlen, Poop Cruise zu gucken oder diese Doku im Allgemeinen?
Es ist, also sagen wir mal so, es ist keine gute Doku, qualitativ.
Ja.
Macht sie ultra viel Spaß? Ja, 100%. Ja. Also die dauert auch nur so 40 Minuten, gib sie dir.
Mehr braucht es manchmal nicht.
Und ich glaube, es hat auch so ein KI-Bild auf Netflix, wo so eine riesige Toilette ist und in dieser Toilette fährt dieses Kreuzfahrtschiff.
Ja, das wiederum hasse ich.
Es gibt übrigens noch ein anderes Werk, das Trainwreck heißt und das ziemlich gut ist.
Dating Queen.
Ja, genau, die Komödie mit Bill Hader.
Wo John Cena so ein
Amy Cameo Schumer
hat. Und Amy Schumer.
Ja, die ist von Judd Apatow. Die ist wirklich gar nicht so schlecht.
Ja.
Aber ich finde Amy Schumer ganz schwierig. Deswegen weiß ich nicht, ob ich die jetzt noch mal gucken wollen würde. Die
Amy Pooper.
Ich finde, es ist so lustig, wenn man mal darüber nachdenkt. Sie hat ja diese sagenumwobenen Oscars moderiert, wo Will Smith hier Chris Rock geslappt hat.
Ja.
Und ich glaube, sie ist so dankbar, dass das passiert ist, weil niemand hat darüber geredet, wie scheiße diese Moderation war. Mhm. Denn es gab ja auch wirklich einen ganz, ganz peinlichen Moment, wo sie dann so als Spider-Man so von der Decke hängt und wirklich alle Gags waren auch wirklich schlimm, die waren wirklich bodenlos. Und das Gute ist, dass halt dann diese Veranstaltung von diesem Slap überschattet wurde und deswegen niemand über Amy Schumann geredet hat.
Ich durfte sie mal interviewen.
Und wie war sie?
Unangenehm.
Oh. Das war auch zu Trainwreck, ne?
Das war zu Trainwreck, ja, damals, genau. War okay.
War okay.
War okay, aber ja,
du siehst die Leute halt 10 oder 20 Minuten und die sitzen vor dir und das ist ja nix.
Ja,
dass man danach noch was trinken geht und Best Friends wird oder so.
Tatsächlich, ich habe ja nicht so viele von diesen Interviews gemacht, auch teilweise auch einfach selbst so entschieden, weil ich da irgendwann auch wirklich, weil ich das schwierig finde. Die sitzen da halt teilweise dann in ihrem 17. Interview und können einfach gar nicht mehr. Und dann bin ich halt der Letzte, der dann irgendwie sagt, oh, der war aber schlecht drauf bei mir. Aber tatsächlich war der Standardmodus, dass die Leute schlecht drauf sind.
Okay, aber wenn ihr jetzt so eine Person interviewen könntet, also so auch vielleicht dann in einem, also generell auch eine Person treffen oder sonst irgendwas, welcher Promi wäre das?
Oh, das wäre lebend oder tot?
Lennart Schmitz.
Also auch
stop it.
Jonas Ressel.
Alpaka Tofan.
Schön. So, nee, aber also eine lebende Person oder?
Machen wir erstmal mit einer lebenden Person.
Mit einer lebenden Person.
Ich bin gar nicht so scharf drauf, Leute zu interviewen.
Das ja, so aber oder einfach, okay, sagen wir einfach mal, eine Person so zu treffen, mit der einmal so reden zu können und.
Genghis Khan.
Lebend haben wir gerade
gesagt. So hast du den verstanden. Aber vielleicht
ist irgendwo ein Labor, wo das Hirn noch irgendwo am Leben gehalten wird.
Ist das nicht auch so, dass in so und so viel Prozent der Weltbevölkerung noch die Gene sind von Genghis Khan oder sowas? Da war irgendwas.
Das klingt dann der krassesten Verschwörung wieder auch.
Ich glaube, ich finde Bill Burr witzig.
Mhm.
Da hätte ich einfach Lust drauf.
Mhm. Ich glaube, bei mir war es wirklich Seth Rogen.
Ja,
ja. Oh, das wäre auch witzig. Ja. Ich glaube, der ist einfach sehr gechillt.
Das ist irgendwie ich muss, es muss hochtrabender sein. Es muss Barack Obama sein oder so. Aber es ist auch nicht Barack Obama. Es ist, boah, das ist eine gute Frage.
Ha. Sokrates.
Du hast da wirklich
die. Vielleicht Michael Bulli Herbeck. Ja. Wer weiß es. Vielleicht möchtest du den treffen.
Nee, bei mir wäre es tatsächlich, glaube ich, aber so ein ungezwungenes Gespräch. Ich würde Harrison Ford ganz unironisch hart feiern.
Kann ich sehr gut verstehen.
Da hätte ich sehr, sehr, sehr viel Lust drauf.
Auch wenn er nur einen angrummelt.
Ja, ich glaube, Shrinking hat sein Herz aufgeweicht. Ja, und seitdem ist er wieder so richtig toll drauf. Definitiv. Und ich muss auch sagen, so, ich finde es so toll, dass er jetzt hier für so einen Emmy nominiert ist für seine schauspielerische Leistung, so das erste Mal. Und ach.
Noch eine ernsthafte Antwort. Ich habe in letzter Zeit bin so ein bisschen ins Rabbit Hole gefallen mit Interviews von Celine Song.
Mhm.
Und fand sie immer sehr eloquent und sehr klug und sehr ruhig und sehr angenehm so als Person. Deswegen vielleicht auch sie, hätte ich auch Lust drauf.
Kann ich absolut verstehen. Ich würde auch gerne über Materialists reden. Den vielleicht auch streiten, ich weiß es nicht.
Das klären wir nächste Woche.
Das klären wir nächste Woche im Podcast, wenn Materialist dann auch tatsächlich startet. Aber für Past Lives hat sie sich auf jeden Fall mein Herz katapultiert. Und wir katapultieren uns jetzt mal durchs Intro in den Podcast.
Du hörst einen Podcast von Funk, und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ja, wir sprechen heute über ein paar tolle Starts, über ein paar nicht so tolle Starts, unter anderem über das Kanu des Manitou, Alien Earth. Wir sprechen aber auch noch über einen Horror-Thriller, der ins Markt geht, und ein Drama, das ins Markt geht. Aber hier, der große Start diese Woche ist ja das Kanu des Manitou. Ich habe für euch ein kleines Quiz mitgebracht.
Oh ja, ich liebe Quizze zu den Filmen von Michael Bolliher.
ist ja bekannt, dass der Schuh des Manitou einer der erfolgreichsten deutschen Filme aus der Nachkriegszeit
ist. Deutsches Kulturgut.
Genau, und dann habe ich mir dieses Filmjahr 2001, als herauskam, angeguckt.
Mhm.
Und habe mal geguckt, was denn so die besucherstärksten Filme in diesem Jahr waren. Und ich habe die Top 10 dabei. Und ich will mit euch heute herausfinden, welche das sind. Also ich weiß es schon, nur ihr müsst es herausfinden.
Das ist so krass.
Ja. Aber 2001, ist das nicht dein Geburtsjahr?
Nein, ich bin 2000 geboren.
2000,
bitte, sorry. Nimm mir nicht dieses eine Lebensjahr, das ich da schon hatte.
Ist Xenia 2001?
Nee, Xenia ist dieses ein Jahr noch im alten.
Eigentlich müsste ich das wissen, aber egal.
Aber fühlst du dann auch, wenn du irgendwie mit ihr irgendwas machst, fühlst du dich dann auch so wie der Jüngere?
Wir haben ja so generell so sehr krasse Geschwister-Energy und ich fühle mich, Xenia ist meine große Schwester.
Die, meine Freundin ist 5 Wochen älter als ich.
Mhm.
Und die schlimmste Zeit ihres Lebens sind immer diese 5 Wochen, in denen sie.
Weil du dann die Gags machen kannst, so, oh, du bist so alt.
Ja, genau das, ja. Und man könnte auch meinen, dass nach so vielen Jahren der Beziehung, dass es irgendwann langweilig wird, aber irgendwie. Mir wird es nicht langweilig.
Nee, die Wiederholung, die macht es
ja. Genau, ja, es ist der Running Gag, ja.
Sind das, aber du nutzt es auch wirklich aus, diese 5 Wochen, ne?
Ja, selbstverständlich.
Finde ich gut.
Ja.
Finde ich gut.
Ja, aber was schätzt ihr denn, auf welchem Platz der Schuh des Manitou gelandet ist?
Ist der nicht wirklich auf Platz 1?
Nee, es ist der erfolgreichste deutsche Film in Deutschland, das weiß ich. Aber ich glaube nicht, dass er der erfolgreichste Film in dem Jahr war.
Ich sag Platz 1.
Ich sage
Platz 3. 11.721.183 Leute sind
das. Das ist viel.
Ja. Kartoffeln.
Also das Ding ist, ich möchte hier einmal kurz meine, dass alle wissen, dass ich Ahnung von Filmen habe. In dem Jahr ist auch Mulholland Drive rausgekommen, aber ich nehme mal an, der ist nicht dabei. Ist
nicht in der Top 10 dabei.
Eine Schande ist das.
Ja, das stimmt. Du hast recht.
Boah, ich bin so schlecht mit Jahren.
Oh Gott,
was ist das? Ich gebe euch, mal einen Tipp.
Mhm.
Ice Age. 3 große Franchises sind in diesem Jahr
gestartet. Herr der Ringe, oder? Ist das zweite?
Oh ja, natürlich. Herr der Ringe, Rückkehr des Königs. Nee, Herr der Ringe, die 2 Türme oder Rückkehr des Königs? Nein, es ist.
Gestartet.
Es ist Die Gefährten.
Ja.
Okay, sorry, tut mir leid. Ihr seht ja, ich bin so schlecht mit Jahren. Die Gefährten?
Ist auf Platz 2.
Oh, okay. Harry Potter ist auch
Harry
dabei.
Harry Potter und der Stein der Weisen ist auf Platz 1.
Stein der Weisen? Oh Gott, so alt krass, sind wir. Ja. Krass, okay.
Und das Witzige ist, ne, der Schuh des Manitou hatte 11 Millionen BesucherInnen und der nächste Film, gerade mal ein bisschen mehr als die Hälfte, 6 Millionen. Und ihr werdet niemals drauf kommen, welcher Film das ist.
Ist es auch ein deutscher Film?
Nee, es ist kein deutscher Film.
Okay.
Wir werden niemals drauf kommen.
Niemals. Ja. Kennen wir denn diesen
Ohne
Film?
Ohne Tipps. Ja, ihr kennt den auf jeden Fall.
Okay.
Der wurde auch bei ProSieben, glaube ich, durchgenudelt.
Wie noch. Okay. Kannst du mal so einen Tipp?
Es ist eine Komödie.
Es ist eine Komödie.
Es ist eine Komödie.
American Pie.
Es ist eine Komödie mit einem Schauspieler. Witzigerweise ist American Pie 2 auf Platz 5.
Nein.
Ja. Okay. American Pie 2.
Wolltest du diesen Schauspieler noch
gerade? Wer ist der Schauspieler?
Der Schauspieler, der ist sehr umstritten. Der war auch eine Zeit lang weg.
Brendan Fraser?
Shia LaBeouf.
Nein.
Mel Gibson.
Ja.
Mel Gibson.
Boah, der
2001.
Ja.
Sixth Sense. Nein.
Was?
Mel Gibson.
Oh Gott, tut mir leid. Ich war in meinem Kopf, irgendwie hatte ich gerade kompletten Hirnaussetzer.
Das ist Bruce Willis.
Ja, ich weiß.
Kenn ich
aber,
kenn ich das ist eine Rom-Com?
Mel Gibson 2001?
Mhm.
Oh Gott.
Ist das eine Rom-Com?
Nee, es ist eine Komödie.
Was Frauen wollen.
Richtig.
Ja.
Der ist auf Platz 4.
Was Frauen wollen, nicht Mel Gibson.
Stark.
Sorry. Ja.
Stark.
Dann Platz 6.
Platz 6. Ja, ich glaube, du musst Tipps geben.
Okay. Nee, dann haben wir von Platz 10. Platz 10 ist ein anderer Film von einem Franchise. Der
okay. Also wir sind von Platz 3 auf Platz 2 auf Platz 1, dann Platz 5, dann Platz 4.
Ja.
Und jetzt machen wir mit Platz 10.
Alper, das nennt man Dramaturgie.
Okay, das Ding ist, ich vertue mich da, glaube ich, immer. Aber ich glaube, Fluttering Riebig 2003, ne? Nicht 2001.
Ja.
Ja, scheiße.
Wir haben den Film alle zusammen im Kino gesehen.
Platz 10?
Platz 10.
Alle zusammen.
Ja.
Shrek!
Shrek! Oh. Shrek, der tollkühne Held.
Sehr gut. Finde ich gut.
3,6 Millionen.
Ja, ich finde es auch frech, dass der. Aber Shrek 2 ist bestimmt Platz 1.
Dann haben wir den zweiten Teil von einem Franchise,
das
leider schon seit längerer Zeit nichts mehr bekommen hat.
Leider.
Und du, ihr habt, einer von euch beiden hat vorhin den Schauspieler auch erwähnt.
James Franco.
Nein.
Shia LaBeouf.
Nein.
Brendan Fraser?
Ja.
Die Mumie?
Die Mumie 2. Oh, krass.
Und dann haben wir noch auf Platz 8 Renée Zellweger.
Chicago.
Nein.
Ich weiß es nicht.
Bridget Jones.
Ja. Oh, ach so, krass, natürlich, ja, selbstverständlich.
Platz 7 haben.
Chicago einfällt, bevor Bridget Jones. Oh Gott, was ist los? Was ist die Temperatur? Wir haben irgendwie 30 Grad oder sowas. Nee, wie viel sind es in diesem Raum? 28 sind es in diesem Raum.
Der Smiley ist traurig.
Ja.
Aber worüber der Smiley nicht traurig ist, ist der 7. Platz. Weil
ist das der letzte Film?
Es ist der beste Film über den Zweiten Weltkrieg, der jemals gedreht wurde.
Pearl Harbor.
Richtig.
Krass. Also ironisch gemeint, wohlgemerkt.
Ja. Und das Letzte ist auf Platz 6 ein Film mit einem. Du hast mich angeschickt, ich wollte Tom Cruise sagen, ich meine Tom Hanks.
Ist es nicht Castaway, oder?
Doch,
es
ist Castaway. Castaway auf krass.
Ja, schön. Genau.
Willst du noch einmal kurz durchgehen?
Platz 10 ist Shrek, Platz 9 ist Die Mumie 2, Platz 8 ist Bridget Jones, Platz 7 ist Pearl Harbor, Platz 6 ist Castaway, Platz 5 ist American Pie 2, Platz 4 ist Was Frauen wollen, Platz 3 ist Der Schuh des Manitou, der Herr der Ringe, Die Gefährten und auf Platz 1 Harry Potter und der Stein der Weisen.
Aber auf welchem Platz war jetzt Herr der Ringe, Die Gefährten?
Auf Platz 2.
Ah ja. Weil du hast bei jedem den Platz vorher gesagt und bei dem nicht, dann war ich verwirrt.
Der hat immer den höchsten Platz in meinem Herzen.
Aber wenn man jetzt mal die ersten zwei ausklammert, können wir auch mal kurz sagen, ist auch nicht so ein geiles Film, ja, oder?
Och, es geht. Ich meine, Was Frauen wollen, ist mein Lieblingsfilm.
Okay.
Ja, gut, die deutschen Kinocharts.
Ja,
ich weiß nicht, ob die der Gradmesser sind.
Ja. Aber ich finde es halt krass, dieser Sprung von 6 auf 11 Millionen.
Das ist wirklich krass.
Ja.
Das ist, wie viele Leute sind in den ersten Platz reingegangen?
12,5.
Oh, siehst du?
Ja. Aber da also, tut sich ja auch gar nicht so viel.
Die ersten drei sind relativ nah beieinander.
Ja. Ich finde auch, das sind wirklich auch zwei Franchises, der Schuh des Manitou und Harry Potter, die beide sehr viel Lore haben, auch wirklich sehr viel Geschichte. Und ich finde, die sind auch wirklich ebenbürtig.
Ja.
Ja, ich meine, du hast halt Zauberei, du hast einen Fantasy-Film und du hast einen Western. Das ist doch auch schön.
Ja. Divers.
Und eine Komödie. Eine tolle.
Was Frauen wollen.
Mit Mel Gibson.
Ja, absolut.
Ja, sollen wir dann direkt mal.
Ja, komm, lass über das Kanu des Manitou sprechen.
Sollen wir den Klappstuhl ausgraben?
Das Kriegsbeil ausgraben.
Nee, warte.
Begraben?
Wir gehen jetzt alle mal kurz aufs Klo und dann reden wir darüber. Das ist ein Zitat aus dem ersten Teil, Leute.
Ach so. Stark.
Ich hab gedacht, was ist das für ein komischer Gag?
Ja, nee. Ach, okay, aber das muss ich jetzt einmal kurz sagen, bevor wir jetzt hier so darüber reden. Was ist eure Meinung zu Der Schuh des Manitou? Also zum ersten.
Ich muss dazu sagen, ich habe den damals gefeiert und total rauf und runter geguckt, aber auch jetzt seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Ich bin mit der Bully-Parade aufgewachsen und ich muss auch sagen, so die ersten Staffeln von Bully-Parade, das ist für mich, das hat meinen Humor geprägt wie noch was.
Alleine schon die URL von
Bullyparade.de. Ja. Ja. Das war, als ich Kind war und dann von dieser URL gehört habe, dachte ich, boah, das ist
Comedy Gold. Das ist
das Klügste, was je gemacht wurde. deswegen, also ich bin halt mit Bullyparade aufgewachsen, deswegen bedeutet mir das eigentlich sehr viel.
Mhm. Bei mir ist es ähnlich. Ich war 10 Jahre alt, als der rauskam, und ich habe den auch geliebt.
Aber ihr seid beide im Kino gewesen dafür.
Ich war im Kino und auf ProSieben ist der ja auch
rauf. Ich hatte auch die DVD und so. Ich war ja auch einer von 7 Personen, der damals Tramitz und Friends gefeiert hat. Das habe ich auch jede Folge gesehen. Es wird sehr schnell gecancelt.
Traumschiff Surprise war auch ganz groß.
Das fand ich aber dann wiederum schlechter als Schules Manitou, aber trotzdem.
Ja, geht mir genauso.
Wie ist es bei dir? Du bist ja jünger.
Ich bin jünger, aber
bist du auch ein Jünger?
Das bin ich immer.
Wie fandst du den Film, als du mit 1 im Kino warst?
Das ist eine gute Frage. Nein, also ich habe ihn natürlich nicht im Kino geguckt, aber wie Alper schon gesagt hat, der wurde auf ProSieben durchgenudelt. Also wirklich, der lief ja, ich glaube, immer so auch um die Weihnachtszeit rum und dann auch immer in der Extra-Large-Version, wo dann noch mehr zu sehen gab. Und ich habe den da auch immer wieder geguckt. Und es war auch noch so ein Film, der in meiner Generation auf jeden Fall noch so vertreten war, wo man auch so auf dem Schulhof noch darüber geredet hat und sich die Gags so in den Kopf geworfen hat.
Ja.
Und ich muss auch sagen, ich war damals ein riesiger Fan davon. Und ich würde auch immer noch sagen, es gibt auch immer noch starke Gags in diesem Film. Und die kommen vor allem, am meisten leben sie von Santa Maria, also der Figur von
Skye
Dumont. Weil das ist Humor, der ist Peak, der funktioniert heute noch. Diese ganzen John-Gags sind ultra stark.
Ja.
Und weil die schießen auch gegen niemanden. Das ist ja das Tolle. So, die sind das Zeitlose an dem Film.
Also eigentlich. Man muss auch dazu sagen, Skye Dumont ist einfach ein grandioser Schauspieler.
Ich liebe seine Stimme auch.
Ja, absolut. Ich mag den auch sehr.
Dieser Name passt zu diesem Mann.
Das ist, ja, 100%.
Ja, das trägt was bei zur Bildung dieses.
Ich finde auch wirklich so dieser. Das ist wirklich der geilste Name. Sorry, aber Skye Dumont ist so ein geiler Name. Und ich war dieses Jahr in der Rocky Horror Picture Show in dem Musical und das ist einfach veranstaltet von Skye Dumont und der hat das Ganze moderiert und den Erzähler gespielt und es war richtig toll, weil ich habe meine Brille da nicht angehabt und ich habe aber seine Stimme die ganze Zeit gehört. Ich war so, das ist doch, ist das Skye Dumont? und dann habe ich mit meinem Handy so rangezoomt, weil ich so weit weg saß und ich so, das ist wirklich Skye Dumont und das ist, ich weiß nicht, der hat so eine Aura.
Aber warum hattest du deine Brille nicht an dem Musical?
Ich hatte sie vergessen. Ich hatte sie wirklich vergessen. Und
du bezahlst 100 Euro oder so für Musical-Karten. Ja.
Weißt du nicht, mit wem du hier gerade sprichst?
Ja, ich weiß es nicht.
Jonas und ich, man kennt uns im Westen als die Brillenboys. Die Brillenbande.
Die Brillenpuper.
Ich muss ja sagen, ich trage ja auch eigentlich eine Brille, aber ich bin immer so, ich bin mir zu schön für eine Brille.
Da war ich auch mal in deinem Alter.
Du willst lasern.
Nee, will ich auch nicht. Ich finde Brillen ja auch eigentlich cool. Ich finde Brillen so. Aber ich bin auch. Das Ding ist, ich hole mir eine Brille und dann bin ich schon nach 2 Wochen nicht mehr zufrieden damit. Es ist wirklich. Es ist
wegen dem Look?
Ja, wegen des Looks. Und dann bin ich so. Oh. Nee, und das. Ja. Ich bin ganz schlimm, was das angeht. So. Nicht schlimm. Deswegen nehme ich lieber in Kauf, nichts sehen zu können.
Wir reden über Eitelkeit und Brillen statt über Kanudes Manitou.
Ja.
wir müssen das, das Unausweichliche nicht weiter vor uns herschieben.
Ja.
Ich gedacht, wir kriegen das hin. Soll ich mal anfangen?
Ja.
Ich hatte niedrige Erwartungen. Also, ich meine, der erste Teil ist ein Film, den ich in meiner Kindheit geliebt habe, den ich bisher nicht mehr mal geguckt habe, weil ich einfach weiß, ich glaube, der ist einfach nichts mehr für mich. Und deshalb hatte ich ja jetzt auch bei dem zweiten Teil keine großen Erwartungen. Und das wurde auch so erfüllt. Also
deine niedrigen Erwartungen.
Ja, die wurden erfüllt. Also ich fand diesen Film, obwohl der nur 88 Minuten lang ist und dann sich jetzt auch leider nicht so ganz kurzweilig anfühlt, ich fand den überhaupt nicht witzig.
Ja,
aber das Ding ist halt, es ist halt, ne, das ist auch so ein bisschen Humorsache, aber hat mein Humor so gar nicht getroffen. Es gab hin und wieder so zwei Stellen, wo ich mal so kurz gemacht habe. Aber so im Großen und Ganzen ist es einfach nichts für mich gewesen.
Ich fand den auch erstaunlich unwitzig. Und das ist, glaube ich, mein größtes Problem mit diesem Film. Also
das ist eine Komödie.
Es geht ja um, diesmal worum geht's? Es geht um das Kanu. Diesmal suchen sie ein Kanu, das wohl unsterblich macht, wenn es über einen See fährt.
Aber es ist irgendwie auch gar nicht so
wichtig. Passiert nur so am Rande. Und es ist irgendwie viel, der Film ist überraschend ernst, finde ich, weil er sich auch so ein bisschen zum Thema Kulturkampf und so weiter und was darf Humor äußert. Und dabei aber irgendwie außen vor lässt, also irgendwie vergisst, Gags zu machen. Also ich finde die Gagdichte auch wahnsinnig niedrig, was mich halt sehr überrascht hat, weil eigentlich erwarte ich das von einem Schules Manitou-Nachfolger. Und das ist mein, also ich habe gar nicht so ein Riesenproblem mit allen. Also hier wird natürlich in alle Richtungen ausgeteilt, aber ich finde, dadurch macht es das wieder so harmloser, nicht harmlos, aber harmlos sehr. Aber was ich halt, was mich wirklich stört daran, ist halt, wie unwitzig ich den fand. Wirklich. Also ich habe auch da gesessen.
Ich glaube es dir einfach, ich habe ihn auch gesehen.
Und fand irgendwie, ich habe auch nur ein, zweimal geschmunzelt. Und
ja, aber halt auch nicht wirklich gelacht, ne?
Also
ja.
Das Problem war auch, also gerade am Anfang kommen dann so ein paar Shots, die so ultra hässlich waren. Da habe ich auch wirklich gefragt, also das ist doch Konstantin mit einer Millionensumme dahinter, gefördert von
Der startet ja eigentlich mit so Kamerafahrten über Monument Valley, was voll geil aussieht.
Ja.
Und danach.
Okay. Und dann gibt's so ein paar Drohnen-Shots und so weiter, die so extrem digital und pixelig aussehen. Also da weiß ich nicht, da war ich teilweise auch vom Grading und so weiter und von der Licht einfach nicht so begeistert. Und da dachte ich mir, ja gut. Und dann fing's an, dass ich wirklich dann einen Gag nach dem anderen so ertragen habe. Und teilweise, da sagst du gerade bei den Musical-Nummern, also da habe ich wirklich innerlich gecringed bis zum geht nicht mehr.
Ich kann mich dem alle nur anschließen. Ich finde auch, das, was ich diesem Film wirklich noch anrechnen könnte, ist, dass er nicht vom Look her, so von der krassen Kameraarbeit oder so, sondern vom Produktionsdesign fand ich es dann doch irgendwie so ganz nett, dass es wirklich so echte Sets sind.
Ja, das stimmt.
Das hat mich dann doch irgendwie so sehr gefreut. Aber ich finde auch, wie du schon sagst, die Songs sind durch die Bank weg wirklich schlimm und man muss sie auch wirklich ertragen. Und das fällt auf mit einem Blick in die Credits, dass diese Songs alle von Stefan Raab geschrieben und produziert wurden. Und ich finde, da zeichnet sich halt auch schon so ein Bild ab. Und mir geht's also wirklich genauso. Ich hatte gar keine Erwartungen.
Ja.
Und die wurden nochmal untertroffen. Ich finde, das ist.
Wo du bei den echten Locations bist, das ist auch was ich dem Film anrechnen möchte. Womit er mich dann doch so ein bisschen gekriegt hat, waren halt so diese. Also, er hat mich an bessere Western erinnert. Und ich habe mich halt an dieser Western-Thematik, kann ich mich persönlich halt selten satt sehen.
Auch aber so ein paar Einstellungen, so Western-typische Einstellungen.
Die auf dem Zug.
Ja, das hat dann, ohne was hat dann schon was.
Das funktioniert dann auch, weil es halt Szenen zitiert, die man halt mag.
Aber warst du dann nicht eher nach dem Motto, boah, ich würde jetzt lieber das sehen?
Selbstverständlich, 100%. Ja. Aber auch wenn man irgendwie alter Karl-May-Fan oder sowas, der spielt ja ganz viel mit dieser Mystik von den Karl-May-Romanen und den Winnetou-Filmen und so weiter. Und man merkt ja auch, dass einfach die drei von der Bully-Parade, also Michael Herbig, Christian Tramitz und Rick Vanian halt damit aufgewachsen sind und dass sie da auch das so ein bisschen ausleben. Das Problem ist halt nur, wenn man dazu gar keinen Bezug hat, wie ich, dann lässt das einen halt schon auch kalt.
Voll.
Das Ding ist halt auch, der erste Teil kam vor
24
Jahren raus. Und so, also mein Hauptproblem in dem Film ist auch, dass wer braucht das jetzt eigentlich gerade?
Also ich
hatte nicht so das Gefühl, dass die eine Vision hatten mit dem Film, sondern dass das halt eher so, wir machen das jetzt, weil, keine Ahnung, wir haben.
Das ist ja die Krux. Das ist ja das, glaube ich, das, wo sich die Geister scheiden. Ich wette, es wird sehr viele Menschen da draußen geben, die das erfreut, die sagen, ach geil, der schlägt jetzt noch mal genau in die Kerbe, in der schon Schuh des Manitou war, so was die Gags angeht und was so den Vibe und so weiter angeht. Das ist ja schon so ein bisschen, der wirkt schon ein bisschen so, als wäre er das schlechtere Sequel gewesen, das 24 Jahre zuvor rauskommen ist oder 22 Jahre zuvor, also irgendwie ein, zwei Jahre nach dem Original. Man kann das aber auch kritisieren als, boah, habt ihr euch wirklich so gar nicht weiterentwickelt? Oder ist wirklich nach 24 Jahren jetzt da? Ist das die Idee, auch für den Plot und so?
Ja.
Ist das jetzt das, was ich jetzt hier irgendwie gucken muss? Letzten Endes, also gerade bei Komödien, das ist so extrem subjektiv. Ich glaube, so ältere Generationen, für die kann das ja auch vollkommen das der Hit sein, schlechthin.
Ja, ich glaube, wenn du so damals 30 warst, als der Film rauskam und du fandst den da witzig, dann wirst du jetzt den Film, der jetzt heute rauskommt, immer noch witzig finden.
Wahrscheinlich.
Aber ich war halt damals ein Kind.
Ja. Was mich halt auch so ein bisschen gestört hat, ist, also ich glaube, mich stört dann irgendwie schon noch so ein bisschen die Existenz dieses Films, weil, sind wir mal ehrlich, es hat sich ein bisschen was getan von 2001 bis 2025 und ich finde, es hätte es halt einfach wirklich nicht gebraucht und es ist halt, es werden halt auch Gags gemacht, wo man dann wirklich dann schon mit den Augen rollen kann, aber gleichzeitig wird es so ein bisschen so. Ich finde, die fahren so sehr zweigleisig und das finde ich dann irgendwie so ein bisschen schade. Also es werden schon so Gags gemacht, dass die so alle so sehr self-aware sind, dass man gewisse Begriffe nicht mehr sagen darf und alles Mögliche. Und das ist so, finde ich, perfide sogar ein bisschen, weil dadurch macht man so gleichzeitig so einen Gag so, als Entschuldigung dafür, dass wir diesen Gag machen können, aber man macht ihn trotzdem noch für das Publikum, wenn ihr wisst, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und das fand ich dann irgendwie so. Leute, dann macht diesen Film doch generell nicht. Wenn ihr generell schon, wenn ihr euch so die Sorgen macht, okay, gut, wie kann das aufgenommen werden und alles Mögliche.
Ach, ich glaube, es gibt da schon auch sehr viele Leute, die genau deswegen diesen Film auch feiern werden. Also ich glaube, da erreicht man schon auch ein Publikum mit heutzutage. Aber ja, das ist halt, also es ist halt nicht für alle. Also es ist aber so halt auch bei Comedy.
Natürlich.
Es ist nicht für alle. Ich kenne auch viele, die dann dafür halt mit keine Ahnung, anderen Komödien dann dafür nichts anfangen können, die ich ganz großartig finde und so. Es ist einfach, also mein größtes Problem mit diesem Film ist einfach, dass er doch irgendwie wahnsinnig unkreativ ist.
Ja,
100%. Nicht so witzig wie das Original. Meiner Meinung nach eine echt geringere Gagdichte hat, dass auch die visuellen Gags auch nicht so stark sind, wie ich finde, dass er sich auch sehr viel auf so Gags ausruht, die das Original schon gemacht hat. Mhm. Also insbesondere so dieses, ich bin mit der Gesamtsituation
unzufrieden. Ja, dreimal wird die gemacht.
Ja, ich glaube sogar noch öfter. Aber also deswegen einfach, es ist so, der ist so, ich sehe komplett ein, dass ich auch nicht unbedingt die Zielgruppe dafür bin, weil ich auch jetzt nicht zu den Menschen gehöre, die sagen immer, oh, man darf über nichts mehr Witze machen und so weiter. Aber dieser Film ist so komplett an mir vorbeigerattert. Und ich wusste halt, nachdem ich da raus bin, also wenn wir jetzt diesen Podcast hier nicht aufnehmen würden, ich hätte wahrscheinlich nie wieder über diesen Film nachgedacht. Das ist wie so ein hinterhergeschobenes Sequel, das aber irgendwie, das wirklich bei weitem nicht so gut ist wie das Original.
Und viel zu spät.
Ja.
Und viel zu spät.
Ja. Wirklich viel zu spät. Ich finde aber auch so, unabhängig davon, dass dieser Film auch wirklich meiner Meinung nach dann eben so Entscheidungen trifft, wie mit der Repräsentation von homosexuellen Figuren oder auch die Etablierung von Frauenfiguren, die ich wirklich auch alles wirklich ich persönlich daneben finde. Es gibt ja auch wirklich sehr, sehr viele Fans von der Figur Winnetouch, die selber schwul sind und ich möchte niemandem das nehmen und so. Ich persönlich kann auch nur da für mich sprechen, dass ich das häufig auch unter aller Sau finde, aber nichtsdestotrotz finde ich, du kannst im Jahr 2025 kein Nein, doch, oh, Gag bringen.
Ja, das ist
so. Das ist wirklich, unabhängig wirklich von allen auch politisch inkorrekten Sachen, die dieser Film macht, wo ich mich dann gestört fühle, finde ich trotzdem so den Gag. So, finde ich, das zeigt einfach so. Auch alle Gags. Also gibt es ja auch noch so einen Synchronschwimmen-Gag drin, der auch wirklich, wirklich ganz, ganz schlimm. Also, es ist wirklich wahnsinnig unlustig.
Das stimme ich zu. Mit der politischen Incorrectness, ich weiß nicht. Irgendwie, wenn der so in dermaßen in alle Richtungen tritt, ich weiß nicht. Mich hat das persönlich gar nicht so sehr gestört, aber das ist individuell. Ich
finde, das
ist ein ganz schwieriges Thema. Auch bei dem Film, weil man weiß nicht, weil der auch, also das ist halt die Frage, inwiefern man da eine schlechte Intention sieht, vielleicht ein Stück weit auch. Und das würde ich dem Film jetzt irgendwie nicht anrechnen wollen. Aber ich finde es ganz schwierig, weil das Problem ist halt, ich glaube, ein Film darf sich mehr gefallen, also darf sich mehr trauen, je witziger er ist. Also der Meinung bin ich wirklich in Sachen Comedy. So, je witziger du mit einem Gag, je kreativer du bist, desto mehr wird dir verziehen, was auch so vielleicht auch mal härtere Gags angeht und Sachen, die man so nicht erwartet, die vielleicht aus der Zeit gefallen sind oder was auch immer. Aber hier hat mir genau das gefehlt. So der Witz und die Cleverness.
Manchmal willst du ja auch mit Witzen auf eine Situation aufmerksam machen.
Ja.
Aber das war ja hier jetzt auch
überhaupt nicht. Und deshalb finde ich es halt auch bei dem Film so ein bisschen apologetisch, dass er so sehr viel auch so rechtfertigt und sich dann praktisch so ein gutes Licht stellt. Weil zum Beispiel das, was du gesagt hast, so, dass man auf irgendwas hinweisen möchte, das habe ich zum Beispiel voll bei Naked Gun gesehen. Den habe ich nämlich jetzt nochmal neu geguckt. Und der tritt ja auch wirklich eigentlich so gegen niemanden. Also der macht sich jetzt über keine Gruppen lustig und das fand ich auch gut. Aber er hat trotzdem so richtig harte Gags, aber die machen dann auch auf eine wirklich Missstände so weisen dann hin. Und ich finde, dann zünden auch solche Gags, die dann auch mal rein theoretisch unter die Gürtellinie gehen. Und ich finde, der hat es dann so sehr gut balanciert.
Aber ich finde auch allgemein, dass Naked Gun einfach die sehr viel bessere Komödie 100%. Aktuell ist. Einfach auch, weil die Gagdichte sehr, sehr viel höher ist.
Aber
und auch
rechte gerade von dem Original oder
von dem Neuen? Nee, von dem Neuen.
Okay, von dem Neuen. Okay.
Also im O-Ton. Ich habe schon gehört, dass die deutsche Synchro verständlicherweise da sehr große Probleme hatte, weil sehr viel Wortwitz und so weiter. Aber ich finde, Naked Gun ist ein sehr gutes Beispiel, um zu zeigen, so kann man es auch aktuell machen.
Es sind ja beides so Spoof-Filme.
Ja.
Und ich finde, die beiden so gegeneinander, da weiß man auf jeden Fall, was der bessere Film ist.
Ja, absolut. Also ich pass auf, lass uns doch mal zu einem vagen Fazit kommen. Also ich finde, man kann über die die Dimension dieses Films irgendwie diskutieren und eh zu keinem Ergebnis kommen, weil ich meine, diese Diskussion wird sinnloserweise, nicht sinnloserweise, aber die wird schon seit Jahren ohne Ergebnis geführt von der gesamten Gesellschaft. Das ist schwierig, manche sind auch genervt davon, andere nicht, andere finden es sehr wichtig, andere nicht. Aber egal, wie man dazu steht, ich glaube, wir drei sind uns alle einig, dass wir den einfach unwitzig finden und dass das die größte Schwäche dieses Films ist.
Es ist halt eine Komödie und wenn eine Komödie nicht witzig ist.
Also wenn selbst die Slapstick-Momente ja, nicht gezündet haben und es ist so schwer, das zu argumentativ zu begründen, weil gerade Humor eine absolute individuelle Angelegenheit ist. Aber ich bin auch wirklich, das ist, war auch mein ganz persönliches subjektives Fazit, so selbst bei den Slapstick-Momenten, die habe ich so gar nicht, die haben mich null gekriegt.
Nee.
Und es tat mir so weh in der Seele.
Es war so albern.
Ja.
So alt. So. Nicht witzig.
Albern kann ja gut sein, aber.
Ja.
Ja.
Ja, und das Ding ist, du hast auch jeden Gag 5 Kilometer gegen den Wind gerochen. Und es sind da auch wirklich Gags dabei, die keine Gags sind. So.
Ja.
Und das ist, ich fand es auch wirklich. Ich fand's grauenhaft. Es tut mir leid, ich fand es war wirklich kein guter Film. Ich auch mit den Punkten, die ich so genannt habe. So, ich glaube, ich bin persönlich mit der
Gesamtsituation unzufrieden.
Ich bin mit der Gesamtsituation hier tatsächlich unzufrieden und habe da, glaube ich, auch noch sehr weitreichende Kritikpunkte, aber.
Ich glaube aber, draußen gibt es genug Leute, die irgendwie genau das wollen, die einen Film wollen, der. Also ich glaube, es sind noch viele Leute nach dem Film rausgegangen und haben gesagt, ja, das war jetzt keine Katastrophe. Ich persönlich fand den nicht grauenhaft, aber auch sehr belanglos einfach.
Ja.
Also ich glaube, belanglos
ist das Wort, das
ich treffen würde.
Also mich hat der jetzt auch nicht so wütend gemacht
Doch,
oder sowas.
Schon.
Weil ich habe es irgendwie schon so gedacht, dass es halt sowas werden wird.
Ja.
Deshalb. Es gibt Filme, die mich wütend machen. Und das finde ich dann viel schlimmer.
Aber wie steht's zum zum Song von Michael, von Stefan Raab
hier. Der macht mich wütend.
Der macht einen, weil wir so super geil drauf sind. Ne?
Ja, weil ich finde, der behandelt ja auch so, ne, wir sind vegan und fahren mit einem E-Bike. Und das klingt halt so, als ob die einen verarschen wollen.
Ja.
Als ob die genau die Zielgruppe.
Weil du so jemand bist.
Ja, wenn ich so jemand bin.
Das ist so.
Nee, dass sie so tun, so, ja, das ist jetzt cool, das ist jetzt so en vogue. Mhm. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, dass Stefan Raab so denkt, boah, das ist alles so scheiße.
On woke.
Aber das lese ich da rein.
On woke.
Ja, also ich finde das auch so funny. Ich glaube, es gibt ja auch in diesem Song so eine Line, dass sich über Hafermilch lustig gemacht wird. Und ich bin so, sorry, über die Gags haben wir schon vor 15 Jahren gemacht.
Ja, also, eben. Also genau, das wirkt tatsächlich so einfach so. Also selbst das sag selbst ich mit meinen 36 Jahren, das ist irgendwie so. Das hat so eine schmierige Schicht da oben drauf, die irgendwie so alt ist, finde ich persönlich. Das ist so ganz subjektiv. Ich, aber ich finde es jetzt auch nicht.
Ja.
Ich muss wenn da mir jetzt jemand sagt, boah, ich finde das sauwitzig und ich bin froh, dass Kanu das Manitou existiert. Ja, do your thing.
Ich will niemandem auch den Spaß nehmen, das ist auf gar keinen Fall. Das ist auch nur meine Meinung und aber ich glaube schon, der zweite Satz in diesem Film ist auch alter weißer Mann.
Ja.
Ja.
Kommt relativ schnell.
Ja. Ja, dann lass uns aber mal vom Kanu.
Ja, genau. Aber noch eine kurze Empfehlung an dieser Stelle. Und zwar hat Pop Secret Stories, ein YouTube-Kanal vom BR, hat auch ein Video gemacht zu Kanu des Manitou. Unter anderem mit Wolfgang M. Schmidt als Sky Dumont-Double.
Nein.
Okay. Ja.
Oh, das passt so perfekt. Ich finde wirklich, Menschen, die dieselbe Aura haben, sind definitiv Sky Dumont und Wolfgang M. Schmidt.
Okay.
Also findet ihr nicht? Ich finde, das ergibt voll Sinn.
So seriös.
Ja, seriös. Seriös trifft es. So, weil ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich könnte ein Sky Dumont-Double sein.
Ich finde schon, dass du das könntest.
Weiß ich nicht. Also, ich hab nicht so viel.
Welches Double wärst du? Weißt du was? Ich sag mal einen Namen.
Ich hab auch was.
Ich hab was Besseres.
Ich hab bei dir so Vibes.
Oh, ich hab was Besseres. Ich hab was
Besseres. Ich hab das Beste.
Ich hab
das Beste und es wird Lenny auch sehr gefallen.
Ich hab meins auch und meins wird ihm auch sehr gefallen. Oh, Lenny, die wird jetzt Honig ins Maul geschmiert.
Nee, ich will das nicht. Ich will nicht im Fokus
Tom
sein.
Tom Cruise. Nein. Mel Gibson.
Nein. Oh.
Paul Mescal.
Das wollte ich auch sagen.
Ja, echt?
Nein. Das wollte ich auch sagen. Nee. Ich schwöre, mein Gott, das wollte ich auch sagen.
Nein,
doch.
Das ist jetzt nur, weil ich so wirklich sehr, sehr kurze Shorts trage und Paul Mescal auch andauernd nur in kurzen Hosen rumläuft. Das ist nur das. Das ist eine Illusion, Leute. Ist
keine Illusion.
Nee, das ist
die Aura spüre ich auch.
Nein,
ja.
Doch. Nein.
Guck mal, das unabhängig voneinander haben wir es gefühlt.
Absolut.
Ja, nein, Leute, hört auf. Hört auf, das ist, zu viel.
Er wird groß.
Aber Lenny, das gefällt ihm auch ein bisschen.
Nein, hört auf damit.
Das macht Spaß, ihn zu wollen.
Nein, das ist richtig schlimm. Ich hasse diesen Fokus zu stehen. Lass mal über euch reden. Was spüre ich bei euch?
Was weiß ich nicht.
Aber übrigens, ein Double war eigentlich immer wirklich für Michael Mittermeier. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt.
Scheiße,
ja, ich war Lichtdouble für Michael Mittermeier beim Grimme-Preis.
Doch, du hattest das mal erzählt.
Ja, spannend. Das wollte ich einmal gesagt haben.
Den fand ich früher auch mega witzig, aber auch seit 20 Jahren
gar nicht. Ich finde, Michael Mittermeier ist aber auch so einer, der hätte in Schuh oder Kanu des Manitou drin vorkommen können.
Ich habe übrigens auch erwartet, dass da viel mehr so Cameo-Auftritte gibt von
Comedians. Hab ich auch gedacht.
Ey, wie spricht man dieses Wort aus? Ist es Kanu oder Kanu?
Aber das sagen die im Film auch
mal. Ja, unterscheidet. Kanu. Aber deswegen, das reimt sich ja auf Schuh. Das ist ja der Gag.
Ja.
Aber ich habe auch immer Kanu gesagt. Das Kanu des Manitou.
Ja, keine Ahnung.
Glaubt ihr, irgendwann kommt mal so ein Horrorfilm raus? Buh des Manitou.
Das Kazoo des Manitou.
Ah, das wäre richtig stark.
Ja.
Das wäre ultra stark. Nee,
ich wette, der dritte Teil, es kommt sicherlich ein dritter Teil, weil ich glaube, das Ding wird.
Schmuh des Manitou.
Ich glaube, das Shampoo.
Oh, nee, das stimmt. Das hat ja auch noch eine. Das kommt ja auch ein Shampoo vor.
Eben. Ja, also ich glaube, das Ding wird sau erfolgreich. Ich sag's voraus.
Ja, ich glaube auch.
Ich wette, das Ding wird also in Deutschland so hoch erfolgreich.
Aber ich glaube, es wird nicht ansatzweise so erfolgreich wie der erste Film.
Ja, das glaube ich auch nicht. Aber wenn man muss halt auch sagen, so wir haben ja auch, Marius und ich haben uns ja auch beide so durch Manta Manta 2. Teil gequält. Zweimal sogar. Und das ist ja auch mitunter einer der erfolgreichsten Filme in Deutschland so gewesen.
Tja. Leute, wir sind in einer Bubble.
Wir leben in einer Bubble.
Ja. Wir leben definitiv in einer Bubble,
Sollen wir zum Kontrastprogramm?
Oh ja, bitte.
Aber lass uns doch einfach hier mit unserem Kontrastprogramm weiter in unserer Bubble leben.
Ich habe gedacht, du willst jetzt, dass wir den Song singen.
Ach so, nein.
Wir sind super geil drauf.
Ich habe auch einen schlimmen Ohrwurm
davon. Richtig Starstruck. Rechts höre ich Stefan Raab, links sehe ich Paul Meskel.
Und wenn du in den Spiegel guckst, siehst du
wen?
Wen?
Wen sehe ich?
Dein Spiegel.
Wen siehst du, wenn
was habe ich? Was Alper-Vibes, okay.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich gehe in mich.
Ich gucke aber.
Ich bin narzisstisch genug, um das gerade zu genießen. Ich bin nicht wie Lenny. Ich
genieße das gerade richtig. Dave Bautista.
Oh. Ein bisschen, ich sehe es ein bisschen.
Ja, ich liebe Dave Bautista.
Aber ich bin auch gerade die ganze Zeit überlegen, welcher Star hat eigentlich so ein Bart auch?
Oscar Isaac hat
Oscar Isaac.
Boah, das nehme ich. Mit Handkuss nehme ich das.
Ich finde wirklich
so. Mann, ich will nicht Stefan Raab.
Das ist Niklas Winding reden.
Das ist, ich bin jetzt für Jonas auch noch überlegen.
Ein Schauspieler, der so Jonas-Vibes hat. Alan Tudyk.
Oh.
Alan Tudyk ist sau cool.
Also ich spreche nur Leute.
Ja, Roboter vor allem.
Ich finde auch so ein bisschen Michael Cera, so. Wenn Michael Cera eine Brille
anhat. Aus Superbad,
Nein, nicht aus Superbad. Ich finde, Michael Cera ist ein King. Man nichts gegen Michael Cera.
Ja, Michael Cera ist super cool.
Ich finde deswegen.
Weißt du, mit wem ich mich immer sehr identifiziere? Mit Jesse Eisenberg. Ich mag den. Also so mit seiner neurotische Ader mag ich sehr.
Das kann ich sehr gut verstehen. Ja. Also jetzt nicht, dass ich das bei dir sehe, aber dass ich fühle, dass man Jesse Eisenberg.
Ich habe gestern noch mit einem Kumpel drüber geredet, der hat A Real Pain zum ersten Mal gesehen und fand den auch großartig. Ich finde den so schön, den Film.
War er enttäuscht, dass da kein Brot drin vorkommt?
Ja, das ist in Polen der Film, nicht in Frankreich.
Du meinst wegen A Real Pain?
A Real Pain.
Aber du weißt ja, Polen ist das Frankreich von Osteuropa.
Ja, natürlich. Ja. Ich bin auch jedes Jahr, wenn ich in Polen bin, sagen die das. Ja.
Das sagst du immer, mon Dieu.
Ich komm rein und sage bonsoir.
Bonsoir, mademoiselle.
Bonsoir, mademoiselle. Dann wird geantwortet mit Gin Doppel Kurva.
Ja. Deshalb gehen wir jetzt über zu Alien Earth.
Alien Earth.
Alien Earth.
Geiler Scheiß.
Alien Earth.
Okay, ganz kurz. Alien Earth. Die erste Folge ist jetzt raus auf Disney Plus.
Die ersten beiden Folgen
sind. Die ersten beiden Folgen auf Disney Plus. Und
mir gefällt Disney Plus leider ein bisschen zu gut.
Ja. Und Paul, du hast es noch nicht gesehen, oder?
Ja, ich hab's. Ich mag das wirklich nicht. Aber es ist 100% die Hose, ist es wirklich. Ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen. Das ist ja, wir haben Screener gehabt, die ich mir nicht angeschaut habe.
Wir haben alle Alien-Filme und auch Alien Earth gerankt.
Das und kam Alien
vorgestern raus.
Das stimmt, schaut euch dieses Video an. Aber so viel kann man schon sagen, Alien Earth ist ziemlich gut dabei weggekommen.
Also pass auf. Das ist eine neue Serie, die auf Disney Plus läuft. 8 Episoden soll es mal haben. Und lieber Paul, wenn du jetzt fragst, worum es geht, ich erkläre es dir gerne. Alien Earth spielt im Jahr. Okay, das war es jetzt auch. Der Run ist, okay. Ist jetzt ausgelutscht. Die Serie spielt im Jahr 2120. Alien-Fans werden sagen: Oh, 2120.
Crazy.
Das ist ja vor Alien. Das ist ja 2 Jahre vor Alien, werden jetzt die meisten sagen. Und es gibt ein Raumschiff namens Maginot. das mit vier.
Das heißt, es ist wirklich so, hat es wirklich einen französischen Namen?
Ich habe dazu gleich einen Fun Fact.
Oh, okay.
Nee, ich habe das auch. Ich habe den Namen gesehen und ich kannte den Namen. Mhm. Von,
ich hab's recherchiert und mitgebracht.
Okay, ich wusste so.
Ich hab's recherchiert. Achso, du wusstest so.
Boah, Flex. Egal.
Boah, die Maginot-Linie.
Genau, ja, nice. Boah, ich fand das mit seinem historischen Wissen, ey. Krass. Du kennst dich mit zwei Sachen richtig gut aus: mit dem Zweiten Weltkrieg, mit Mittelalter und mit der Pupkuh.
Mehr als zwei Sachen.
Zwei, was?
Mathe ist meine Spezialität. ja, dieses Raumschiff Maginot ist unterwegs mit vier tödlichen oder hochgefährlichen Spezies. Außerirdischen Lebensformen.
Genau, es ist ein sogenanntes Deep Space Reachers.
Research Vessel.
Genau.
Ja.
Das klingt im Englischen viel cooler als im Deutschen.
Forschungsschiff.
Ein Tiefenraum-Forschungsschiff.
Das klingt auch cool. Das klingt auch cool.
Ja.
Ja.
Aber ich finde Deep Space, das hat so einen Klang.
Ein Deep Space Vessel habe ich auch bei meiner letzten Kolonoskopie in den Körper bekommen. Also, das crasht auf der Erde. Und Aliens sind auf der Erde. Es ist tatsächlich die erste richtige Alien, also erstmal die erste richtige Alien-Serie überhaupt, aber es ist auch der erste Alien-Stoff, der so komplett auf der Erde spielt.
Ja, weil ich schätze mal nicht AVP, du. AVP 2.
Ja, gut.
Ja, das gehört ja.
Ich habe die lange nicht mehr gesehen. Spielen die auch auf der Erde?
Jetzt, ja, in der Antarktis.
Der erste und der zweite.
Antarktis.
So war das. In der Antarktis sagen.
Ja. Arctus und Bacterus, was?
Die Temperaturen tun uns nicht gut, vor allem nee, ich habe dieses Thermometer vor mir und das steigt wirklich so minütlich.
Ich fühle mich wie in einem Alien-Bau.
In einem Alien-Bau?
In einem Nest. Ja.
In einem Alien-Horst.
Ja.
Ja. Ich fühle mich wie in einem Alien-Aquarium. genau, dieses Forschungsschiff von Valent Yutani, das stürzt ab auf der Erde und es hat halt diese Spezies an Bord und ja, so offenbart sich halt so eine Horror-Story. Willst du es kurz mit der Maginot Linie erklären, warum das cool ist?
Ja, das war eine Verteidigungslinie Frankreichs gegenüber Deutschland, die nach dem Ersten Weltkrieg aufgebaut wurde von einem General, der
André Maginot.
Maginot hieß.
Das war der französische Kriegsminister.
Genau, und diese Anlage wurde aufgebaut, einfach so als Versicherung nach dem Ersten Weltkrieg. Und Deutschland hat dann einfach den Umweg über Belgien genommen und diese Linie war dann komplett.
Also das,
wirkungslos.
Das Problem an der Linie war wohl, dass die schlecht geplant, schlecht gebaut und schlecht platziert war.
Ja.
Also die war einfach.
Keine guten Voraussetzungen.
Nee, die war einfach so ein kompletter Fail anscheinend. Also ich sag's jetzt sehr lapidar.
So wie der Berliner Flughafen.
Und ja, wurde deswegen auch schnell umgangen.
Warte, sorry, deswegen ist ein Gag, der hätte in das Kanu des Manitou gepasst. So wirklich, es tut mir leid.
Das stimmt. Irgendwo hätte irgendwie in der Totale hinten rechts eine Baustelle gewesen. Mit dem Berliner Flughafen.
Machen Menschen noch Gags über den Berliner Flughafen?
Genau, aber diese Maginot-Linie wurde auf jeden Fall zu so einer Metapher für Verteidigungssysteme, die vielleicht gut gedacht sind, aber nicht funktionieren und ein falsches Gefühl von Sicherheit geben.
Deshalb haben sich die schlauen Menschen von Valent Yutani gedacht, lass mal unser Schiff so nennen.
Genau, aber das ist natürlich ein nettes Detail für alle, die sich historisch auskennen. Genau. Und ja, das Besondere an der Show ist, also ich würde sagen, ich habe jetzt die erste Folge gesehen. Ja. Wir reden ein bisschen mal ausführlicher darüber. Also wer so gar nicht gespoilert werden möchte, sollte erst die Folge gucken und dann den Podcast hören.
Ja, aber so viel
kann man nicht spoilern.
Nee, das stimmt.
Absolut. Und es lohnt sich trotzdem, die Show zu gucken, die Serie.
Ja. Ich habe die ersten 6 Folgen geschaut und ich würde mich auch nur auf die erste Folge beschränken.
Genau. Aber es gibt jetzt halt nicht nur Menschen oder Androiden, wie wir sie ja auch schon aus dem Alien-Universum kennen. Jetzt sind auch Cyborgs so ein ganz großes Thema, vor allem Cyborgs, die eingesetzt werden von Valent Yutani, halt diesem Alien-Unternehmen.
Der Skyborg.
Sky-Dumont-Borg.
Geil.
Skyborg-Dumont.
Ja. Und es gibt jetzt aber auch Synthetic, also Synth.
Synthesizer.
Die Person, die TH erfunden hat, gehört hingerichtet.
Auf jeden Fall. die hat auch die Maginot-Linie gebaut. Yeah. Die, genau, das sind künstlich erzeugte Körper, in die das Bewusstsein verschiedener Menschen hinein übertragen wird. Also genau. Menschen, die, also gerade hier bei hier in Alien Earth gibt es halt dieses neue Unternehmen Prodigy, das kranke Kinder nimmt, todkranke Kinder und das Bewusstsein in erwachsene Körper steckt, weil auch diese Körper ja auch nicht altern, deswegen macht es ja auch Sinn, das in erwachsene Körper zu machen. Und so ermöglicht.
Es wird ja auch noch erklärt, warum. Also, dass man Erwachsene nicht so gut in andere Körper übertragen kann, weil die nicht so flexibel sind.
Ja, genau, das auch. Und deswegen, gibt es halt auch diese Wesen.
Genau, also wir haben jetzt Androiden, wir haben diese Synths, diese Kinder in Androidengestalt und wir haben Cyborgs.
Genau. Und ja, Alien Earth ist eine Serie, die das in verschiedenen Perspektiven erzählt. Die einmal sind wir immer wieder auf diesem Schiff, dann sind wir auf der Erde, dann sind wir, also wir kriegen das vor allem mit aus der Perspektive dieser ersten krebskranken Person, dieses Mädchen.
Wendy heißt die.
Die heißt ja erstmal noch nicht mal Wendy.
Ja.
Genau. Und die kommt halt in den Körper und kriegt quasi eine zweite Chance für ihr Leben, was ja irgendwie ein total schönes Element ist. Und ja, wird dann halt von dieser Erwachsenen gespielt, was halt schauspielerisch auch hochinteressant ist, dass eine erwachsene Schauspielerin ein Kind spielt. Ne? Also, es ist, ich will jetzt nicht das Beispiel Poor Things nennen, aber ja. Es hat ja schon so, also es macht es schon auch direkt brisanter und interessanter und baut allein schon durch diese Idee Spannung auf, weil diese Synths dann auch benutzt werden zur Bergung von diesem Raumschiff. Und das sind quasi Kids, die dahin geschickt werden.
Ja, ich finde auch, dass so eine zusätzliche Spannungsebene ein reinmacht, aber gleichzeitig auch so ein bisschen Comic Relief, wenn du halt so eine erwachsene Person siehst, die sich wie ein Kind verhält, die auch so gestikuliert und auch die Mimik hat und auch über die Folgen hinweg, da gibt es so ein paar Momente, ich habe mich wirklich weggeschossen, weil die halt so rumalbern, wie halt Kinder. Und das ist so witzig.
Ich fand das extrem beängstigend und bedrückend.
Ja, wirklich? Aber es ist,
also, schmeißt die Kinder in diese Situation rein?
Nein, ich meine halt, dass die generell so diese Mimik und Gestik haben. Oder meinst du die Situation mit, dass sie in den Körper übertragen werden oder die Situation, dass sie das Raumschiff bergen sollen?
Ja, also das sind Kinder. Also du schickst halt Kinder in eine brandgefährliche Situation.
Nee, das meine ich nicht. Ich meine nur generell fand ich das spannend.
Ja, spannend ist es. Und aber du hast Comic Relief gesagt.
Ja, nee, das bringt zwischendurch Comic Relief. Ich habe noch ein paar mehr Folgen gesehen.
Ja, okay.
Es gibt halt so Situationen, die sind dann halt teilweise dann auch sehr ernst. Und dann fangen die halt an, so rumzualbern.
Ja.
Und das hat was. Das
okay.
hat was.
Ja, aber das ist halt auch wirklich also erstmal vorweg, ich habe mich, lass mal kurz darüber reden, wie wir die Serie fanden. Ja. Weil ich muss sagen, ich habe mich sehr darauf gefreut.
So, kommt da ein kleiner Chestburster
raus? Ja, aber hallo. Die ist jetzt sehr, was ich sehr, sehr mag daran, die ist extrem cyberpunkig, sehr dreckig und trotzdem sehr alienesk. Also es geht halt nicht dieses, das ist nicht diese Prometheus-Optik mit dem Hochmodernen, was sich ja eigentlich sehr von dieser Alien-retrofuturistischen, von dieser Optik halt entfernt. Wir haben keine Holoprojektion, keine cleane Sci-Fi. Es gibt zwar Touchscreens, aber ich fand's auch mega spannend. Die müssen mit so richtig viel Kraft auch bedient werden. Also sie ist wirklich wieder so Kraft aufwendet, um diesen Touchscreen zu bedienen. Das hat sowas immer noch was Handfestes.
Ja, es passt halt erzählerisch besser rein als jetzt so
total
Prometheus.
Und es hat sehr viel von Blade Runner. Und ich bin ja eh für diese Blade Runner Cyberpunk-Haptik sehr zu haben.
Ja.
Und mir hat es richtig Bock gemacht, mich in diese Welt hineinfallen zu lassen und da so auf Details zu achten, mich am Bildsatz zu sehen und so weiter. Und das Schöne war, dass diese Serie das auch bietet. Also gerade in den Details, gerade im Hintergrund. Es wird so sehr viel im Hintergrund erzählt.
Ja.
Wenn dann so irgendwas daher huscht, so im Hintergrund in der Unschärfe und so weiter. Das finde ich einfach raffiniert inszeniert.
Ja.
Also also so als außenstehende Person, die das noch nicht geguckt hat, ich habe auch wahnsinnig Bock auf diese Serie. Klingt das aber auch schon so danach, als ob Alien Earth sehr viel Lore beinhaltet.
Ja.
Das ist so
auch
etwas, was man vorher noch nie so richtig in der Alien-Reihe bekommen hat.
Also ich meine, du hast halt mit Alien Earth, ich finde, die Serie macht auch im Vergleich zu allen anderen Alien-Stoffen, die wir bisher hatten, viel Neues. Aber sie hat ja natürlich auch allein schon von der Erzähldauer her einfach mehr Zeit, mehr Fleisch, um auch mehr erzählen zu können. Und unter anderem Lore wird ausgebaut. Ich meine, bei Alien hat man nur von der Company von Wayland gehört, die dann so eine skrupellose Firma ist, die denen die Menschenleben egal sind, die für sie arbeiten, die halt einfach Profit schlagen wollen aus allem. Und hier sehen wir halt auch die Erde und auch so ein bisschen, wie das aufgeteilt ist, dass es nicht nur Wayland gibt, sondern zum Beispiel auch diese
Prodigy.
Neue Firma Prodigy, die von so einem super jungen CEO gegründet wurde.
The Boy Genius?
Boy Genius.
Boy Genius.
Wird er genannt.
A.k.a. Jonas.
Ja. So, du bist, wenn einer hier der Boy
nein,
ist,
Lenny. Ich wollte doch von mir, ich will alles von mir abweisen. Ich will. Ja.
Du hast gerade genau das Gegenteil gemacht. Das war die Maginot-Linie. Der Gag.
Ja, aber ich finde es auch wahnsinnig spannend, so dass man mehr von der Erde mitbekommt, dass man halt so ein Gefühl dafür bekommt, wie gerade die Zustände sind, dass es halt so eine Plutokratie ist, wo einfach große Firmen über die Erde herrschen. Und ich glaube, in den Filmen kam das nie wirklich vor. Ich habe mich mal so ein bisschen mit der Lore beschäftigt. In den Büchern wurde dann auch ein bisschen was dazu erzählt, aber ob das dann so kanonisch ist, ist natürlich eine andere Frage. Und
ich meine, das macht's jetzt kanonisch, ne?
Ja, das macht's jetzt auf jeden Fall kanonisch. Und es ist halt, man muss sich auch so ein bisschen drauf einlassen, dass es halt im Gegensatz zu Alien, was vieles mystifiziert, dass halt vieles erzählt wird. Mhm. Ja. Aber gleichzeitig
wird es
auch
geil erzählt.
Es wird geil.
Es wird saugeil erzählt. Also das ist die Inszenierung ist der größte Pluspunkt, finde ich. Es gibt ein paar so geile Shots auch in der ganzen Sache.
Auf jeden Fall. Aber ich finde, ne, es bleibt bei Alien bleibt vieles im Ungewissen. Hier wird viel erzählt, es werden viele Fragen gestellt. Es werden dann plötzlich aber auch viele Fragen wieder gestellt aus der Situation heraus. Ne? Du erfährst jetzt eine Sache und das birgt halt 15 neue Fragen in sich.
Ich verstehe.
Aber ich finde, so funktioniert halt gutes Worldbuilding.
Okay. Man kann die Serie auch gucken, problemlos und verstehen, ohne dass man irgendwas aus dem Alien-Universum gesehen hat. Aber es arbeitet schon auch sehr viel mit der Erwartungshaltung und dem Vorwissen.
Und mit der Inszenierung, mit dem mit der Ästhetik generell. Total. Also wenn man Alien liebt, dann wird man Alien Earth alleine schon von der Inszenierung her auch lieben, weil es auch sehr viel zitiert.
Mhm.
Ja. Und jetzt auch so, keine Ahnung, so 15, so, oh, guck mal, hier ist Iron Man, oh, hier, guck mal.
Also das heißt so, das, was bei Alien Romulus ja sehr viel kritisiert wurde, das findet hier nicht so statt.
Genau, das ist hier sehr viel eleganter. Also es ist schon sein eigenes Ding, das steht schon auf komplett eigenen Beinen und ich bin auch sehr gespannt darauf, was hier noch kommen wird. Was ich zum Beispiel auch mochte, waren so allgemein die Creatures. Also das ist auch allgemein so ein Kritikpunkt von mir, der Xenomorph, ich meine, das ist das Alien im Alien-Universum.
Ich wollte schon fragen, weil wir haben so viel gerade über andere Spezies und alles mögliche, neue Figuren geredet, so, wir müssen mal über das Alien reden.
Ja, eins dieser Spezies ist halt das Alien. Der Xenomorph wird sehr früh gedroppt und gezeigt und kommt prominent vor. Das ist ja gerade so bei Alien, das ist ja eigentlich so der Reiz dessen, dass ganz lange der Xenomorph nicht gezeigt
wird. Ja, das ist so ein Slowburn.
Ja, genau. Und das hier ist das genaue Gegenteil. Das ist mehr so Covenant-mäßig, dass so direkt ins Gesicht gedroppt wird. Und das fand ich tatsächlich etwas antiklimaktisch und enttäuschend, muss ich ganz offen sein. Mich hat's gestört. Auch der Look, auch das Feeling irgendwie und das Creature-Design, das war nicht so ganz meins. Es war nicht so mein Xenomorph. Aber die anderen Kreaturen machen es meiner Meinung nach komplett wett. Also es war für mich nur so ein Wermutstropfen.
Ja.
Ich fand dafür die anderen Kreaturen sehr geil, die man so sieht.
Mhm. Vor allem in der ersten Folge erfährst du ja nur so ein bisschen was darüber. Und ich finde, das ist halt so ein Reiz, einer von vielen Reizen, der diese Serie so spannend macht. Du willst halt rausfinden, was sind das für andere drei Spezies? Was haben die für Fähigkeiten? Mhm. Warum sind die besonders tödlich? Und das wird halt auch immer so langsam erzählt. Du kriegst es nicht direkt in der ersten Folge drauf.
Würdest du sagen, dass die Serie das originale Alien so ein bisschen entmystifiziert? Weil, pass auf, meine Frage ist, gerade Alien ist so bisher war es der Erstkontakt und der erste Kontakt mit diesen Wesen. Und es wird dieser Slowburn ist sehr slow, aber auch extrem effektiv und großartig. Hier ist es so der Overload und es ist so 2 Jahre vorher passiert.
Ja.
Und eigentlich, ne, das hat miteinander nichts zu tun. Und man kann immer noch Alien genießen für das, was es ist. Und man muss das ja nicht vermischen. Aber in meinem Kopf, vielleicht ist das auch meine Schuld, vermischt es sich so ein bisschen. Weil das nimmt dem Original, finde ich, schon so ein bisschen so dann die Härte weg.
Ich kann es verstehen, finde ich auch. Also das ist halt, man muss sich drauf einlassen.
Ja.
Dass man halt, ne, es spielt 2 Jahre davor und plötzlich sind 4 Alien-Spezies auf der Erde. Unter anderem der Xenomorph. Das nimmt halt so ein bisschen was von dem originalen Alien, von diesem, sie treffen irgendwo im Universum, so im Nirgendwo auf so eine Alien-Spezies. Und das ist auch so übrigens so ein Part, den ich an Dune liebe. Es gibt da keine Aliens. Das hat so eine, das hat so dieses, wir sind allein in diesem Universum. Das hat so was Melancholisches.
Ja, total.
Das finde ich halt auch beim ersten Teil so, dass du halt einfach dieses Alien hast und es ist da. Und niemand hat davor irgendwo was anderes gefunden.
Würdest du einen Sandwurm nicht als Alien bezeichnen?
Good point.
Ein Sandwurm ist
Ja, Jonas, was ist. Ich meine, Shai-Ulut heißt alter Mann.
Ja, das ist ein Tier.
Okay,
ein Tier. Nur auf einem anderen Planeten.
Sehr gut.
Nee, das ist ja auch.
Aber was ist. Aber
wenn man sich den Sandwurm so anguckt, das ist ja auch. Am Anfang ist es so eine Mischform aus Pflanze und Tier.
Aber rein zu den Xenomorph könnte ja auch ein Tier auf einem anderen Planeten sein.
Jonas, was ist denn mit einer Wüstenmaus?
Oh.
Ja.
Hier, was war nochmal das Wort für Wüstenmaus?
Muad'Dib.
Muad'Dib, genau.
Ja.
Das mit
dem ist ein Tier.
Ist ein Tier.
Ja. Ist ein Tier. Ist ein
also, Beast. Aber ein Tier auf einem anderen Planeten ist doch per se ein Alien, per Definition.
Ja, aber halt nicht so. Das spielt ja zehntausende Jahre in der Zukunft. Und es gibt kein anderes intelligentes Leben außer die Menschen. So.
Okay, aber sind meinst, die Menschen meinst, nicht. Aber ich glaube, was Jonas meint, ist, es gibt ja keine Alien-Spezies, die.
Die so sehr alien-nicht
ja,
aussehen.
Also, so höher entwickelte Aliens genau. Gibt es zum Beispiel nicht. Es sind dann einfach so einheimische Tiere.
Okay. Okay, Jonas.
Oh Mann, ey. Ja, sorry, du musst ja nee. Und dann hast du halt hier in der Serie hast du vier so ultratödliche Spezies,
ja.
Als ob die halt irgendwo in einen Alien-Zoo gegangen sind und sich vier Dinger gegrabt hätten.
Okay. Ja, genau so.
Ja.
Aber,
noch aber ich meine, das ist halt, ich finde trotzdem, dass es Alien Earth muss halt mal was Neues machen. Ich finde.
Ja, das tut's hier.
Ich finde, Alien hat sich theoretisch auch schon mit den ersten drei Filmen, den ersten zwei Filmen schon theoretisch auserzählt.
Das ist ein Hot Take.
Ja, ich meine, aber es passiert ja nicht viel Neues. Dann hat Ridley Scott mal versucht, dann noch hier ein bisschen das alles zu erklären
aber
und
noch weitere Dinge zu.
Aber Alien und Aliens war schon, ist es schon in der eigenen ja. Liga im gesamten Alien-Universum. Also alles andere, so gut man das auch finden mag, ob jetzt Prometheus oder Alien Romulus oder Alien 3 oder und so weiter und so fort. Also Alien und Aliens ist schon seine eigene.
Also ja, das ist so ein eigenes Tier.
Ja,
genau, also deswegen, eine Liga.
Und deswegen verstehe ich auch Jonas Aspekt, so dieses so, es hätte es ja auch nicht gebraucht, rein theoretisch all den ganz anderen Kram so danach. Aber
ja.
Ich finde es geil, dass es das jetzt existiert.
Und es ist wirklich saustark inszeniert. Ich finde die, das für eine Pilot-Episode ist unfassbar gut. Ganz ehrlich, ich
fand. Die 250 Millionen erst
da. Ja, gut, also aber war natürlich auch super teuer.
Die wichtige Frage ist: Für die Leute, lohnt es sich auch über Folge 1 hinaus zu gucken, Jonas? Lohnt es sich für 2, 3, 4, 5 und 6?
Über Formel 1 hinaus.
Ach so.
Ja, Formel 1 ist ganz. ich finde, die wird von Folge zu Folge interessanter.
Okay.
Also, das ist auch, weil du immer noch. Hier kriegst du mal wieder ein Brotkrumen, hier noch mal ein kleines Stückchen Information. Und so der emotionale Anker der ganzen Geschichte ist eigentlich Wendy, also dieses Mädchen, das in den Synth-Körper rein befördert wird und die hat halt einen Bruder und der weiß nichts von ihr.
Ja, der Medic. Aber das ist halt, also erstmal das mit dem Medic und diese Bruderbeziehung, das gibt dem halt Ganzen dann doch irgendwie einen Funken Menschlichkeit.
Ja, genau.
Und auch so ein starkes Motiv, was halt auch für eine Serie extrem wichtig ist. So ein ganz klar benennbares Motiv dieser Figuren, was ihr Plan ist. Und das, finde ich, ist ein sehr starker roter Faden. Das funktioniert sofort.
Ja.
Und ich will noch sagen, allgemein diese Synths, ich bin da auch, das ist natürlich so mein Cyberpunk-Herz, ich bin da komplett Feuer und Flamme für das Thema, weil ich das so spannend finde, wie genau funktionieren die Synths, wie viel Emotionen haben sie. Das ist nur ein Beispiel, was mich tot. Boah, hier ist bei uns was runtergefallen gerade.
Ich habe ein Déjà-vu, weil das ist gestern bei, also bei unserem
bei Alien, Ranking auch.
Bei dem Alien-Ranking ist es auch passiert. Hilfe.
Geil. Was mich total berührt hat, so ein kleiner Moment, der vielen gar nicht so vielleicht aufgefallen ist, nach der Transformation, also als die, dieses Mädchen dann zu Wendy wird, also in diesen Synth-Körper transferiert wird, wird sie gefragt von dem Forscher oder von der Forscherin.
Von Essie Davis?
Ja, von Essie Davis, genau. Auch Essie Davis spielt mit und ist großartig. Ja. Wird sie gefragt, ob sie diese Trauer noch fühlt und die, was war es irgendwie, diese Wut und diese Trauer, ob sie diese emotionalen Ausbrüche noch hat. Und wenn die sagt, nee, irgendwie, das fühlt sich alles irgendwie sehr gleich an. Das ist irgendwie, die Gefühle sind sehr viel leiser. Und das ist, war, fand ich, so ein schöner Kommentar dazu, dass Mental Health-Krankheiten halt echte Krankheiten sind. Und dass es halt nicht einfach nur eingebildet sind, weil ich meine, man hört diesen Spruch immer wieder: Du bist depressiv.
Nimm eine Kopfschmerztablette.
Sei einfach nicht depressiv. Denk positive Gedanken.
Mach doch mal frische
Luft. Ja, und natürlich, Verhaltenstherapie is a thing. Aber, und funktioniert. Aber, trotzdem fand ich das so ein sehr schönes Statement, das dann auch hier klar gedroppt wird. Und so die, ja, aber jetzt bin ich halt auch sehr gespannt darauf, so, weil langsam schimmert so ein bisschen durch, dass auch die Synths durchaus Gefühle haben. Und wie sehr das noch eine Rolle spielen wird und so weiter erforscht wird, da bin ich jetzt noch sehr gespannt drauf.
Also die haben es gut hinbekommen, jeder Figur von diesen Synths so eine eigene Persönlichkeit zu geben, die sich auch so. Oft hast du halt in Filmen so Kinder und die sind irgendwie alle gleich.
Ja.
Und hier zerfasert das so ein bisschen. Also wie so ein Baum mit so vielen Ästen. Das entfernt sich voneinander.
Ey, was ich auch geil fand, so ein Detail ist, es gibt halt so alien-typisch wieder Funken. Also so, ne, Dinge gehen kaputt, Maschinerie und so weiter. Und Funken werden gesprüht. Die Funken prallen von den Soldaten ab. Das war so ein richtig geiles Visual-Effekt-Detail, dass ich wirklich, bei dem ich mir dachte, boah, die sind echt die extra Meile gegangen.
Geile
Funken. Dann dachte ich mir aber auf der anderen Seite, das eine springt dem wirklich an den Hals und der reagiert gar nicht darauf. Was man jetzt auch sagen könnte, ja gut, also entweder tut das gar nicht so weh oder es ist halt das VFX-Team hat da nicht dran gedacht oder who cares. Genauso könnte man aber auch sagen, es ist ein Soldat von einem Bergungsteam, ist das nicht vielleicht auch irgendwie Cyborg oder Synth oder was auch immer? Und dann fand ich es wieder so ein extrem cooles narratives Element, ob es jetzt ne, mit Intention oder ohne ist. Aber es ist einfach so ein geiles Detail. Das wird null inszeniert, das hat null mit der Folge zu tun, aber dieser Funke, der am Soldaten abprallt. Das ist nicht einfach nur so ein Effekt, der irgendwie da so reingesetzt wurde. Also da wurde diese kleine Extrameile gegangen. Das fand ich sehr,
ja, sehr cool. Guck mal, und wenn eine Serie schon in den Details so toll ist,
ja,
und dann auch noch in den größeren Sachen, dann kann die ja nur gut sein.
Also der Auftakt war jetzt sehr vielversprechend. Okay. Ich bin ja sehr gespannt.
Wir haben diese Geschichte zwischen dem Bruder und ihr, wir haben die neue Lore mit den verschiedenen Companies, wir haben die neuen Spezies und dann halt auch noch diese Frage, die sich dann auch stellt: Was macht es mit diesen Kindern, dass sie einen Körper haben, die übermenschliche Fähigkeit haben, ultra schnell sind, ultra stark und einen Supercomputer im Kopf.
Ja. Das ist ja quasi wie Big mit Tom Hanks.
Ja.
Ne? Das ist quasi derselbe.
Oder Freaky Friday.
Oder Freaky Friday. Friday.
In a different shape.
Ja. Hier, ich will nur noch gerade sagen, es ist, also weil die so gut ist, hat ja auch einen Hintergrund. Der Showrunner ist Noah Hawley und der hat ja auch wirklich einige großartige Sachen fürs Fernsehen gemacht, wie die Fargo-Serie zum Beispiel, die wirklich sehr sehenswert ist.
Ich finde das.
Legion.
Ich find,
und Bones auch.
Ich finde es krass.
Bones
darf man nicht unterschätzen.
Fargo ist ja eine Anthologieserie, wo jede Staffel eine eigene Geschichte erzählt. Und ich finde es krass, bis auf die vierte Staffel fand ich alle Staffeln echt gut von Fargo.
Ja. Gibt es nicht auch eine so mit Ewan McGregor?
Das ist die dritte Staffel. Die hat einen der beängstigsten Antagonisten, die ich jemals gesehen habe. David Thewlis spielt einen Antagonisten, also hier der Bösewicht aus Wonder Woman oder Professor Lupin aus Harry Potter.
Oh.
Und der hat so komplett kaputte Zähne. Also die sind halt auch teilweise so so gammelig. Mhm. Und dann hat er immer so einen Zahnstocher aus Metall. Mhm. Und
oh, schön. Ich habe gerade Gänsehaut bekommen am ganzen Körper.
Und das hat sich bei mir in
Jonas, mit den Zähnen dürftest du meine Fingernägel kauen. Das ist vor allem Leute, die letzte Woche den Podcast nicht gehört haben, sind so komplett.
Ich habe ihn nicht gehört.
Dieser Podcast hat Lore.
Ja.
Ich habe ihn nicht gehört und ich bin ja.
Kommen wir zur Lore des Podcasts, weil der liebe Paul Peter hat eine Frage gestellt.
Achso, ich wollte noch kurz sagen, ein, zwei Sachen haben mir bei Alien Earth nicht so gut gefallen.
Okay, dann.
Einfach nur der Vollständigkeit
halber. Gut, dann scheißen wir halt auf meine perfekte Überleitung.
Ja.
Ist frech.
Ne? Ich finde.
Jetzt sagt ihr auch noch so einen sehr trivialen Punkt.
Sie blinzelt nicht. Also die Folgen hätten schon noch so anderthalb Minuten länger sein können oder so.
Komm, jetzt musst du aber auch was droppen.
Nee, es gibt ja relativ viele Figuren und manchmal sieht man sehr lange Zeit Wendy nicht mehr. Und ich finde, das hat dann so ein bisschen so ein Ungleichgewicht. Das hat mir nicht so gefallen dann, also im Verlauf von der Staffel. Und genau, dann hatte ich so das Gefühl, dass manche Sachen halt parallel passieren, aber die eine Sache ist dann halt am Anfang der Folge und die andere am Ende. Und das passt dann so vom Zeitgefühl her nicht so ganz.
Ich verstehe.
Mhm. Und
aber ist es nicht auch so ein generelles Problem, so habe ich ein Gefühl, vom Alien-Franchise, dass die generell sehr häufig zu viele Figuren haben? So zum Beispiel bei Prometheus, bei
Covenant auch, ja.
Bei Covenant, also ich fand es halt dann irgendwann echt so, da habe ich dann so den Faden verloren. Aber du findest es, ist aber nicht so krass störend, dass man dann wirklich den Überblick verliert.
Ich meine, du hast ja. Das wird ja wieder aufgegriffen, die Figuren bekommen ihre Screentime ab, bloß so. Das ist manchmal so, das ist so ein Ding von mir. Ich habe manchmal das Gefühl so,
die Person
habe ich jetzt schon längere Zeit nicht mehr gesehen, das stört mich gerade.
Ja.
Okay, ich verstehe.
Ich hatte auch so einen Moment in der ersten Folge, wo die wirklich diese Facehugger übersehen, wo ich auch so einen kleinen Prometheus-Flashback hatte mit eigentlich, wie doof seid ihr gerade.
Ja.
Dass ihr nicht mal in alle Kapseln reinguckt.
Und eine Sache noch, die ist aber auch bei manchen anderen Alien-Filmen genauso. Das Alien lässt sich manchmal echt viel Zeit, so um Hauptfiguren zu töten. Und dann passiert noch was zwischendurch. Und dann metzelt er so 20 Menschen innerhalb von 2 Sekunden ab.
Okay.
Ja.
So Plot-Armer.
Ich verstehe. So, ja.
Aber das sind so die einzigen Sachen. Das sind
Wermutstropfen, ja. Ich will nur sagen, wenn man das mal leben möchte, es gibt das Brettspiel Nemesis. Das hat zwar echt viele Regeln, aber jedes Mal, wenn ich jetzt Alien gucke oder auch sowas, also Alien Earth, muss ich an dieses Brettspiel zurückdenken.
Ja.
Aber eine Warnung an alle, das ist eine Materialschlacht, das kostet irgendwie 100 Euro oder sowas, ist gar nicht so leicht zu kriegen. Regeln sind sehr schwer, also relativ schwer.
Ja.
Neulinge auf jeden Fall.
Wir haben das auch mal in der Gruppe mit Lenny gespielt.
Ja.
Und Lenny hat so richtig wahnsinnig gespielt.
Das war
schön. Ja, das war witzig. Ich bin mich richtig gefreut. Ich habe auch gewonnen.
Ja.
Das ist das Beste.
Das ist immer so toll. Ich war wirklich so, ich habe keine Opfer gekannt.
Ja, aber genau, das ist halt quasi Alien, nur hat es die Lizenz nicht, aber man wacht auch auf einem Raumschiff auf und es ist semi-kooperativ. Also eventuell gibt es einen Verräter, eventuell aber auch nicht. Eventuell gibt es auch 2 oder 3 Verräter. Und man muss halt das Schiff Richtung Erde lenken.
Genau. Ja.
Sehr, sehr schönes Spiel. Und wo wir beim Thema Brettspiele sind, ich habe das jetzt wieder gekonnt dahin gelenkt, das Thema.
Ich will noch eine Sache sagen.
Paul Peter hat nämlich den Kommentar gestellt, die Frage gestellt, mehr Brettspiel-Talk. Alper kann doch nicht sagen, er hat sich 2 neue Games gekauft und dann nicht sagen, welche.
Also, es gibt ein Grundproblem. Und zwar hat Alper ein Problem mit Brettspielen.
Warum?
Und du kaufst relativ oft neue Brettspiele.
Ja.
Deshalb müsstest du eigentlich jede Woche im Podcast
eigentlich fast schon. Ja, eigentlich schon.
Also
dieses iPad 2 neue kauft. Ich so, ja, wann habe ich mal nichts für neue Brettspiele?
Vor allem, es gab mal vor einem Jahr so den Moment, wo du gesagt hast, so in unserer Brettspielgruppe, wir müssen mal aufhören, neue Spiele zu kaufen.
Ja, ja. Also ich verkaufe auch alte immer wieder. Ne? Also bei mir gibt es so einen ständigen Durchlauf. Ja, aber ich mach's nur gerade, ne, der Vollständigkeit habe. Ich weiß nicht mehr, ich habe immer Angst, dass Leute so abschalten, wenn ich in so ein Nischenthema wie Brettspiele reingehe. Aber eigentlich ist es ja auch spannend, oder? In so fremde Hobbys. Auch wenn man eventuell kein Brettspieler ist, da mal so ein bisschen reinzufuchsen. Ich würde nur sagen, ich habe 2 Brettspiele gekauft, die so unterschiedlich sind, wie sie nur sein können.
Mhm.
Das eine ist Menefa.
Kanon des Manitou und Alien Earth.
Genau. Das eine ist Menefa. Das ist ein Spiel, das im alten Ägypten spielt. Das ist so sehr klassisch, sehr ein richtiger Brainburner, sehr strategisch. Man muss Ressourcen hin und her wandeln und Leute bestatten. Ja, das ist ein sogenanntes Worker Placement. Ich weiß gar nicht, wie ich es in Punkte
sammle. Ein Simulationsspiel.
Ja, es ist ein recht komplexes Strategiespiel.
Okay, aber damit müsstest du Jonas ja eigentlich abholen bei alten Ägypten.
Wir spielen es jetzt die Tage.
Ja, das Problem ist, dass ich keine Zeit hatte. Also es ist relativ neu und ich hatte bisher keine Zeit.
Dein mobiles Endgerät ist hier runtergefallen.
War das mein Handy?
Oh, es tut mir leid.
Laut gerattert auf dem Boden. Das ist aber auch sehr, sehr gut. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gespielt. Es ist großartig. Und ich habe Molly House gekauft. Und das ist auch wirklich ein super spannendes Spiel. Das spielt im 18. Jahrhundert. Es gab nämlich im London damals, gab es sogenannte Mollys, die in Molly Houses sich herumgetrieben haben, sich aufgehalten haben. Das waren Menschen, die in unterschiedlichsten Formen queer waren. Also manche, keine Ahnung, von homosexuell über bisexuell bis hin zu trans, was auch immer. Und Molly Houses waren geheime Etablissements, die von der sogenannten Society for the Reformation of Manners wirklich aufgetrieben wurden. Da wurden Razzien gemacht und so weiter. Und da wurden auch Menschen gehängt, die halt eigentlich nichts Schlimmeres gemacht haben, als halt ihre Persönlichkeiten auszuleben. Und dieses Brettspiel spielt in sogenannten Molly Houses. Und es geht darum, dass man gemeinsam Joy, also Freude, erzeugt für die Community. Und
hast du nicht gesagt, es geht darum, die beste Party zu schmeißen?
Ja, eigentlich schon. Und das ist so extrem schön, weil es auch immer ein Spiel mit dem Feuer ist, weil man dafür sorgen muss, in einem Molly House seine Popularität hochzutreiben. Was immer von Vorteil ist, du wirst so der Gastgeber der coolsten Partys und quasi so eine Persönlichkeit innerhalb der Szene. Aber wenn du auch deine Popularität zu hoch ist und dann dieses Haus hochgenommen wird, dieses Molly House, dann kann es natürlich sein, dass du am Galgen landest. Und da musst du halt immer, das ist immer so ein Spiel mit der auf der heißen Klinge, dass du halt Bekanntheit sammeln musst, aber auch nicht zu sehr, weil sonst fliegst du damit auf die Fresse. Und das ist ein sehr schönes Spiel.
Das ist unser Credo bei Cinema Strikes Back.
Ja. Ist übrigens auch historisch sehr akkurat und sehr genau. Also es gibt auch in der Anleitung sehr, also jede Karte, die man spielt, ist auch ein Kartenspiel. Weil die Partys, die man dann schmeißt, das ist dann mit so einem sehr ausgewieften Kartensystem. Da sind auch alle Persönlichkeiten drauf, sind historisch belegt. In der Anleitung sind Beschreibungstexte zu den jeweiligen Molly Houses, den Gastgebern und den Leuten. Leuten, die da auf der Party sind. Sehr, sehr, sehr schönes
Spiel. Ey, ich muss sagen, das klingt nach dem perfekten Spiel für mich. Ich liebe das.
Lass es uns spielen.
Das ist, das klingt fantastisch.
Aber auch das ist von den Regeln nicht ohne. Sagen wir es so. Genau, ja. Das sind die zwei Spiele. Jonas, ja. Ina hat eine Frage an dich. Oh, das passt auch zu uns hier. Ich finde es sehr erfrischend, wenn ihr über Spiele sprecht. Genauso wünsche ich mir, dass Jonas öfter Buchtipps einfließen lässt. Sein Tipp zu Die drei Sonnen war sehr bereichernd. Habe bisher fast alles von Liu Cixin gelesen, was auf dem deutschen Markt erhältlich ist. Gerne mehr davon. Ich liebe euren Podcast und freue mich immer auf Freitags und eine neue Folge. Wir lieben dich, Ina. Sehr, sehr, sehr schöner Kommentar.
Auf jeden Fall.
Dankeschön.
Ja.
I love you. Okay, das kam komisch.
kam sehr komisch.
Wie seit du diese Geschichte erzählt hast, Lenny, mit I love you. Ich sag das auch viel zu oft.
Ja,
gerne. Also ich meine, die drei Sonnen, das ist jetzt inzwischen, glaube ich, gar nicht mehr so der
Tipp. Das ist kein Geheimtipp mehr.
Nee. Ich meine, es gibt ja inzwischen auch eine Netflix-Serie von den Showrunnern von Game of Thrones dazu. Ja, das
okay ist.
Ich kann da gerne mal wieder Tipps geben, bloß ich lese in letzter Zeit relativ wenig Science Fiction. Weil, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich lese Science Fiction oft wegen den Ideen, aber die Bücher sind oft nicht so doll geschrieben. Oder gerade bei Cixin Liu, dem seine Figuren kannst du eigentlich immer in die Tonne kicken.
Ja, ja, absolut.
Also aber das Konzept ist geil, aber die Figuren sind.
Ja, aber das ist ja auch ein chinesischer Autor und da ist es ja, es geht ja auch gerade bei den Filmen immer weniger um so individuelle Figuren, sondern sehr oft ums Kollektiv und Gruppen vor allem.
Ja.
Und das ist halt auch bei Die drei Sonnen. Das war tatsächlich mein größtes Problem beim Lesen, was ich mir rationalisieren konnte, aber tatsächlich hatte ich ein Problem, dann irgendwie die Figuren sogar auseinanderzuhalten und die sind mir alle so ein bisschen am Arsch vorbeigegangen.
Ja.
Gelinde gesagt.
Ich guck gerade, ich habe hier so eine, ich benutze inzwischen
Readly,
so eine App, wo ich meine ganzen Bücher
track. Letterboxd für Bücher.
So ein bisschen. Es gibt auch noch so Goodreads und sowas, habe ich aber nicht so Gutes davon gehört.
Das ist aber alles nicht so gut wie Letterboxd.
Ja.
Also der Grund, warum sich Letterboxd auch so krass durchgesetzt hat, ist halt auch, weil Letterboxd einfach auch gut funktioniert.
Und weil es geil aussieht.
Ja. Ja, definitiv.
Und Readly sieht jetzt auch nicht so toll aus.
Letterboxd war die App mal scheiße, aber das haben sie auch gefixt mittlerweile.
Wenn ihr wollt, könnt ihr mir da auch gern folgen.
Oh ja! Ja, ich will dir folgen auf Readly.
Ich heiße da, glaube ich, JoniBoni123.
Schön.
Ja, JoniBoni123.
Readly nicht, aber ich werde es mir jetzt nur holen, um dir zu folgen.
Ja, ich auch.
Aber ich würd gern einen Tipp abgeben. Aber ich glaube, den habe ich vor kurzem schon gemacht. Babel von R.F. Kuang. Lass mich kurz.
Du hast nichts vorbereitet hier?
Nö, ich hab das so auf mich zukommen.
Du hast diesen Kommentar hier eingefügt in
das Dokument. Du hast ihn mir geschickt gesagt, guck mal, wir können das machen. Aber ich wollte das so ein bisschen so spontan machen. Aber okay, dann nehme ich.
Das läuft ja wie geschmiert.
Ja, ne?
Ja.
Nee, dann nehme ich Babel von R.F. Kuang.
Das hast du schon mal empfohlen.
Nee, das habe ich nicht empfohlen. Da hatte ich es, glaube ich, noch nicht fertig gelesen. Ich habe es jetzt fertig gelesen. Das ist eine Welt, die ist sehr unserer ähnlich, spielt im 19. Jahrhundert im britischen Empire. Mhm. Und es gibt da so ein Magiesystem in dieser Welt. Also es ist relativ nah an unserer Welt. Aber es gibt das sogenannte Silber. Diese Magie funktioniert mit Silber und mit Übersetzung. Also das ist so sehr Meta.
Hä?
Und zwar kannst du mit Hilfe von Silber, wenn du da Begriffe reinritzt, kannst du bestimmte Magie hervorrufen.
Ist das sowas wie eine Blockchain?
Nein. Auf jeden Fall, du kannst dann zum Beispiel, dieses Silber wird dann auch in Lokomotiven eingebaut und da werden halt bestimmte Worte reingeritzt, dass dann die Lokomotive schneller ist oder sicherer fährt oder sowas.
Okay.
Und das Geile bei dem Magiesystem ist, Bildung ist da halt so wichtig in dieser Welt. Es gibt auch dieses Institut Babel, das ist so ein Institut in Oxford. Das ist ein bisschen, das ist sehr viel Lore, es ist sehr viel
Lore. Hör dir zu, ja.
Ja, es ist so ein Übersetzungsinstitut innerhalb von Oxford. Und da werden halt ganz viele Sprachen der Welt quasi analysiert. Und dieses Magiesystem funktioniert, wenn du auf der einen Seite den einen Begriff in der einen Sprache und dann quasi die Übersetzung in der anderen Sprache, das, was bei der Übersetzung verloren geht, das ist quasi der Effekt davon. Das ist super schwierig zu erklären, aber in dem Buch ist das.
Klingt mega spannend.
Ja, das ist mega spannend, weil es halt nicht nur einfach so stumpf Magie ist, oh, guck mal, ich kann zaubern, sondern es hat halt ganz viel auch mit Übersetzung zu tun.
Ja.
Und wenn du dieses Buch dann auch noch liest, ne, ich habe das auf Deutsch gelesen, dann ist das auch noch viel mehr Meta, weil du gerade die Übersetzung davon auch noch mal.
Das ist krass.
Das ist mega krass.
Ich liebe das.
Aber das ist ja auch wie, war das Brandon Sanderson, der auch sehr viel über Magiesysteme so gesprochen hat, dass halt Magie niemals in der Literatur so sein sollte, ja, ich zauber jetzt, sondern dass es immer einen Preis haben muss und quasi, dass es eine Balance geben muss, also dass du niemals Magie nutzen solltest, ohne dass irgendwo diese Kraft von irgendwoher wegzunehmen.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, genau.
Ja,
und das Spannende ist, dass das halt auch sehr kritisch ist gegenüber Kolonialismus, weil die Hauptfigur dieses Buchs ist ein Junge aus China, dessen Familie stirbt, und er wird von so einem reichen britischen Lord nach Großbritannien rübergeschifft. Er muss da dann Latein lernen und Griechisch, weil er später mal irgendwann in diesem Institut arbeiten soll, weil sie die chinesische Sprache für die Übersetzungen anzapfen wollen.
Okay.
Das heißt, ne, Kolonialismus ist nicht einfach nur die Ausbeutung von Ressourcen und von Menschen, sondern auch noch von der Sprache der jeweiligen Nation.
Spannend,
das ist auch gut. Mega spannend.
Aber heißt das, was ich nicht verstanden habe, weil beides Sinn ergibt.
Was?
Heißt das Buch Babel oder Babbel?
Nee, es heißt Babel. Also so wie der Turm von Babel.
Ja.
Es gibt auch auf dem deutschen Cover zumindest, ist auch so ein Turm, der sieht dann so ein bisschen aus wie hier der Turm von Babel.
Ach, schön.
Mhm. Wie man sich dann vorstellt.
Also es klingt mega spannend.
Ich liebe es.
Ja. Ah, Mann, ich bin noch mitten in Neuromancer und das ist ja eine Trilogie und die will ich erst fertig lesen. Aber eigentlich, ich hätte das jetzt von deiner Erklärung, ich hätte das sofort gerne gelesen.
Ja. Also ich fand es wahnsinnig spannend. Also nicht nur das wird kritisiert, sondern auch, der kommt dann auch in so eine Gruppe rein von Studierenden da, wo dann halt auch die eine kommt aus einer französischen Kolonie, der eine andere kommt aus Indien und die werden da halt so zusammengeschweißt, weil die britische Gesellschaft ist ja auch nicht sehr offen zu dieser Zeit gewesen und trotzdem haben die halt so eine Macht in sich, weil die halt über diese Fähigkeit besitzen, die Begriffe aufzuschreiben. Ich finde, das ist ein wahnsinnig spannendes Buch gewesen, was leider so in der zweiten Hälfte so relativ schnell zu Ende erzählt wurde. Ich hätte mir das eher so als Trilogie gewünscht.
Okay.
Nee, es lohnt sich allein schon für. Es ist ein gutes Buch.
Ja.
Ja.
Ich glaube, ich werde mich da auch mal reinstürzen, wenn ich mit meinen Wicked-Büchern durch bin.
Xenia mochte das Buch auch sehr.
Ja, ich glaube, die hat
Punkte. Das ist auch schon seit einiger Zeit beschäftigt, ne?
Ja, ich bin jetzt im vierten Buch. Ich bin in Out of Oz, also der Buchreihe, die auf Wicked hin arbeitet. Und die ist schon sehr unterschiedlich, aber weil ich will mich hier auf den zweiten Wicked-Film vorbereiten und deswegen habe ich jetzt die von Gregory Maguire geschriebene Buchreihe Wicked angefangen. Und bin jetzt im letzten Buch. Aber dann habe ich erfahren, der Typ hat dann noch eine weitere Wicked-Buchreihe gemacht, die drei Teile hat. Und dann hat er dieses Jahr noch letztes Jahr noch ein Prequel zu Wicked rausgebracht.
Mann ist einfach Wicked.
Der ist ja das Gegenteil von George R. R. Martin.
Ja, es ist wirklich krass. Aber nee,
George R. Martin hat auch ein Prequel rausgebracht. Bloß er ist nicht so von der Geschwindigkeit
her. Das klingt so, als würde der Typ irgendwie drei Bücher im Jahr schreiben.
Ey, es ist auch schon so seit den 90ern.
Oh, krass.
Aber auch jetzt bis heute.
Ach, krass, so lange schon.
Ja, und, ja gut, das gibt es halt auch schon.
Oh, ja, genau, seit 40, über 100 Jahren. Also die, von Lehman Frank Baum ist ja auch von exakt 1900 das Buch.
Ach krass, sollen wir das schon mal hier anteasen? Dass wir vorhaben, wir haben ja schon mal ein Video gemacht mit Xenia, Ask a Fan, Tribute von Panem. Und wahrscheinlich werden auch sowas zu machen zu Wicked.
Dann erklärst du uns mal, Lore von Wicked
und Oz.
Weißt du, wie Lenny mich gekriegt hat?
Ja.
Das ist mich interessiert, weil eigentlich, ne?
Ja, Karten.
Ja, Karten.
Karten.
Er hat mir eine Karte gezeigt von Oz.
Von Oz, ja. Ah, ich kann ja auch noch so viel mehr Karten zeigen. Ja.
Ach, geil.
Es gibt sehr viele Karten.
An dieser Stelle auch nochmal Rest in Peace, Ozzy Osbourne.
Ja. Der wahre Prinz von
Oz. Ja, Osbourne.
Ja.
Gut. Wir haben auch die.
Starts der Woche.
Ja, Bring Her Back und Sirat. Ich habe darüber in meiner Kritik schon ausführlichst gesprochen. Das kann man sich auf Cinema Strikes Back ansehen. Wir haben zum einen dieses sehr familiäre Horror-Drama Bring Her Back über zwei Geschwister, deren alleinerziehender Vater stirbt und die beiden kommen zu einer Pflegemutter. Von diesen Geschwistern ist sie, Piper, quasi blind. Und der Bruder kümmert sich wirklich aufopfernd um sie, hat aber auch so seine eigenen Probleme und inneren Dämonen, nenne ich es mal. Und die Pflegemutter, gespielt von Sally Hawkins, die man ja aus, Wonka kennt oder Paddington oder Shape of Water natürlich.
Ja.
sie hat sie hat ein Geheimnis, sag ich mal so.
Sie ist ein bisschen crazy.
Sie ist ein bisschen loco, ja. Absolut.
Ich finde es aber krass, dass sie einfach so beides kann. Sie kann Mrs. Brown und Paddington spielen und sie kann komplett abgehen in Bring Her Back.
Ja, wie fandet ihr denn Bring Her Back? Wollt ihr auch mal so ein Kurzfazit abgeben?
Ja, also ich habe, das ist ja von Danny und Michael Philippou. Die haben vor ein paar Jahren Talk to Me rausgebracht.
Philippou-Cruise, sorry.
Ich habe auch dran gedacht, ich habe es nicht gesagt.
Ja. Die haben ja vor ein paar Jahren Talk to Me rausgebracht und ich fand es immer ein richtig toller Horrorfilm, so erfrischend. Und genauso erfrischend fand ich auch Bring Her Back. Ich fand den wahnsinnig bedrückend, gerade auch, wie perfide da mit Kindern umgegangen wird. Und der hat so ein, zwei Szenen gehabt, mir die Schuhe ausgezogen. Ja. Ich kann mich nie wieder an den Tisch setzen und nie wieder ein Messer in die Hand nehmen und an diesen Film zu denken.
Ja.
Und
schön.
Ja, ich finde aber auch, ne, ich meine, das ist, ich finde, die schaffen es halt nicht so stumpfe Horrorfilme zu machen, sondern das halt immer noch so eine, ne, wie diese Beziehung Subtext. zwischen den beiden Geschwistern, dass du halt auch immer noch so einen emotionalen Anker
hast. Total.
Und deshalb, mir hat Bring Her Back extrem gut gefallen. Oder, nee, nicht extrem gut, aber sehr gut gefallen. Und ich finde Talk to Me noch ein bisschen besser. Aber ich freue mich auf alles weitere, was die beiden rausbringen. Ich meine, Talk to Me war deren Debütfilm, das ist der zweite Film. Und die haben jetzt schon so ein
Standing.
So ein Standing und auch schon so einen ganz eigenen Stil.
So eine Handschrift,
ja. Ja, so eine Handschrift. Und ich glaube, was die noch alles rausbringen könnten. Ich glaube, die sollten ja ursprünglich auch Street Fighter umsetzen.
Ja, die haben aber stattdessen jetzt hier Bring Her Back gemacht. Also,
finde ich ein bisschen besser. Ich finde es gut, wenn sie bei Horror bleiben würden. Finde ich genau. Also, ich finde es so schade. Zum Beispiel bei Ari Aster ist ja genau das Gleiche. So, dass man sich von dem eigentlich immer mehr Horrorfilme wünscht. Und dann hat er dann irgendwann Bo's Afraid und Paddington gemacht.
Paddington.
So.
Ein ganz anderer Film.
Und ich hoffe, dass die sich halt auch treu bleiben und beim Horror bleiben. Aber ich kann es mir vorstellen. Ich glaube, die sind so zwei crazy Dudes, die darauf Bock haben.
Ja, die haben ja auch, das sind YouTuber.
Ja, ja.
Das finde ich so crazy. Die haben ja auch so YouTube, also
australische Cinema Strikes Back sind die einfach.
Ja. Mochtest du den denn auch?
Ich mochte den auch. Ich fand den auch gut. Ich glaube, bei mir ist, also ich finde sehr gut. Das ist ein wirklich guter Film. Ich glaube, mir persönlich sind ja so drei Horrorfilme aktuell im Kino, die man gucken kann. Weapons, Together und Bring Her Back jetzt.
Ja.
Und ich glaube, von all denen muss ich sagen, ich habe es wirklich nur persönlich, mochte ich Together sogar am meisten, weil krass. Ich
hast du Weapons schon gesehen?
Ich habe Weapons auch schon gesehen. Ich bin auch nicht der krasseste Weapons-Fan, muss ich sagen.
Krass.
Also ich muss sagen, über Weapons denke ich so sehr viel noch nach, weil der so sehr lange nachhalt, aber es stört mich auch wirklich wahnsinnig viel in dem Film.
Spannend.
Okay. So, aber Together zum Beispiel hatte ich einfach wahnsinnig viel Spaß mit. Weil
ja, ich glaube, Together ist der, wo sich die meisten drauf einigen können.
Ich glaube auch, das ist halt so ein. Das ist schon ein sehr mainstreamigerer Film, glaube ich einfach. Aber nichtsdestotrotz ist Bring Her Back wirklich fantastisch, sieht gut aus. Und ich finde vor allem auch das Schauspiel, vor allem von den Kids, vor allem von der Schauspielerin von Piper, Sarah Wong, fand ich richtig gut.
Ja,
und ich finde.
Und das ist eine junge, also die hat gar keine Schauspielerfahrung.
Ja, das ist so krass.
Das letzte Kind, was mich in dem Film so richtig erschreckt hat, war in Hereditary. Das junge Mädchen.
Was ist denn Harold Terry?
Hereditary.
Ja.
Hereditary. Und jetzt in dem Film hat sie einen guten Nachfolger gefunden. Jonah Rhys Phillips.
Oh ja, der ist so auch krass.
Den sieht man auch auf dem Poster.
Ja.
Der muss nicht viel sagen. Er muss einfach nur gucken.
Ja.
Und ich habe wirklich Angst.
Aber ich finde es auch krass, wie viel der gemacht hat. Also ich finde es so. So, ne, ich meine, mit Kindern am Set, da tut man ja eh immer so ein bisschen, spielt man uns immer vor, eigentlich so was die, also den verheimlicht man ja eigentlich so ein bisschen auch, worum es geht.
Weapons!
Ja, so, und ich finde, das ist so krass, was der hier machen muss. Also, der ist ja sehr häufig auch mit Blut überdeckt, mit Schlamm und allem Möglichen, und der macht so sehr viel Physical Acting einfach, und es ist richtig stark, was der macht.
Ja.
Ich frage mich, ob er den gucken darf.
Ja, das mag ich
wahrscheinlich
auch
nicht. Guckt euch Bring Her Back an, Leute.
Ja.
Ja, oder auch Sirat, der startet ebenfalls diese Woche. Jonas, du hast ihn ja auch gesehen, ne?
Auch gesehen, ja.
Auch.
Auf deine Empfehlung hin. Du hast den in Cannes gesehen.
Ich habe den in Cannes gesehen und ich habe einfach gesagt, der ist extrem hart und ein richtig tiefer Schlag in die Magengrube. Hat inszenatorisch was Hypnotisierendes.
100%.
Ach, du hast ihn auch schon gesehen?
Ich habe ihn auch gesehen.
Ach, krass. genau, es geht um einen Vater, der seine Tochter sucht in Marokko, hat seinen anderen Jungen mit eingepackt und fährt halt mit dem, ja, mit diesem Familienvan durch die Wüste von Marokko, weil die Tochter immer auf Raves unterwegs war und da so ein bisschen, ja, so eine Selbstfindungsreise probiert hat. Und ja, er lernt Altraver kennen, die dann beschließen, auch ihm zu helfen. Ja, aber allerdings bricht ein Krieg aus, ein Weltkrieg. Und Marokko ist mittendrin und ja, er ist mittendrin.
Ja, aber das ist auch sehr vage. Man hört das nur noch so im Radio und weiß auch nicht so richtig so, hä, was ist jetzt hier los? Ja, aber
es trägt natürlich zu dieser Abgeschiedenheit in der Wüste zu bei. Es wurde auch immer nur bei höchstem Sonnenstand gedreht, was dem Ganzen so eine ganz menschenfeindliche. Also ich würde, wenn es ein Wort gibt, mit dem ich diesen Film beschreiben würde, es ist so eine Mischung aus. Es ist eigentlich menschenfeindlich, so die Atmosphäre und das Setting.
Ja,
100%.
Ich fand ihn auch sehr gut. Das Problem war, du hast ein bisschen zu sehr gehypt auf den Film.
Moment, ich finde den ja gar nicht gut.
Ja, aber du hast mich trotzdem extrem gehypt.
Ja, weil der so
gesagt,
hart.
Du hast gesagt, der neue Pate.
Ich hab gesagt, der ist hart. Der ist wahnsinnig hart und das ist er.
Er ist auf einer menschlichen Ebene hart. Also es ist kein krasses Blutfest, was ihr so erwarten könnt. Ja. Aber es ist auf einer emotionalen Ebene hittet er sehr hart. Aber ich finde auch, ich mochte ihn auch nicht so doll. Eigentlich finde ich den, ich finde maximal okay, glaube ich.
Ja, ich auch.
Weil der ist sehr künstlerisch. Also wirklich, der arbeitet sehr viel mit audiovisuellen Ebenen.
Ja.
Und ich finde, in solchen Filmen gehen die zwischenmenschlichen Beziehungen halt sehr häufig so unter. Und irgendwann ist man auch an einem Punkt, wo man die Figuren nicht mehr so richtig greifen kann. Definitiv. Und dann auch sehr viele Entscheidungen nicht mehr nachvollziehen kann. Und einem dann auch eigentlich gefühlt alles egal ist, weil der Film dann sich sehr darauf verlässt, dass er visuell sehr ansprechend ist.
Ja.
Und ich fand, zum Schluss ging es dann halt auch irgendwie auf den Sack. Und ich fand das Ende auch so ein bisschen. Es war zwar schockierend, aber irgendwie muss ich auch lachen, weil es hat so einen komödiantischen Aspekt.
Aber ich finde, bei dem Film, das zeichnet den so ein bisschen aus, weil der ist so, gibt's ein Singular. Also der ist so, der hat sowas
Unique?
Einzigartiges. Unique, ja, genau. Ja. Ich finde, bei dem Film, du weißt einfach nicht, was passieren wird. Du erwartest sonst was und der geht in Richtung rein. Und gerade auch das Ende, mit sowas habe ich, als ich die erste Hälfte gesehen habe, habe ich niemals gerechnet.
Absolut. Ja, aber für mich wirkt es wie ein halber Film, muss ich ehrlich sein. Also als würde da was fehlen.
Oder
also
zwei unterschiedliche Filme.
Oder zwei unterschiedliche, genau. Die zweite Hälfte und die erste Hälfte wollen für mich so gar nicht zusammenpassen. Und ich hatte gerade in der zweiten Hälfte das Gefühl, die Härte wird zum Selbstzweck und es geht nur noch darum, diese harten Szenen
exakt
zu erzeugen.
Ja. Exakt, genau, 100% unterschreibe ich so, weil ich finde, der hat so einen schockierenden Moment und da ist man wirklich, was zur Hölle, und dann wird auch gar nicht mehr darüber geredet und dann kommen danach schockierende Momente hintereinander und dann, ich finde, das nimmt diesem ersten richtig schockierenden Moment die Wirkung.
Ich hab ein Interview gesehen mit Trey Parker und Matt Stone, den beiden South Park-Schöpfern. Die haben gesagt, dass deren erzählerisches Können so einen absoluten Step-up gemacht hat, als sie gelernt haben, Geschichten zu schreiben mit den Sets und deswegen. Also es passiert was und deswegen, aber. Also so ein ständiges Wechselspiel aus und deswegen und aber. Sodass man halt eine Kausalitätskette schafft, sodass die Ereignisse einander erzwingen. Hier hatte ich nicht das Gefühl, hier war es das genaue Gegenteil, hier war es und dann. Und genau das ist so ein ganz feiner Unterschied. Aber das war's hier. Dann so, ja, dann wird halt das reingeworfen. Ja, dann passiert das übel. Und es ist, das eine führt nicht zum anderen und du hast nicht das Gefühl, dass sich die Erzählung irgendwie organisch entwickelt, sondern es ist einfach irgendwann nur noch so ein, ja, was ist so das nächsthärtere, was mir gerade so einfällt, was ich da so reindroppen kann.
Genau.
Und das ist in der ersten Hälfte nicht so.
100%.
Das ist mein Problem mit diesem Film. Mhm.
Aber trotzdem, das ist auch so ein Film, der mir jetzt in Erinnerung geblieben ist.
Absolut.
Ich habe den vor zwei Monaten gesehen. Ich habe in der Zwischenzeit so viele andere Filme gesehen, echt viel vergessen, auch wenn ich mal bei Letterboxd reingucke, so, ach, den habe ich gesehen. Ah, das ist so ein
den
Film,
vergisst man nicht.
Der brennt sich in den Kopf.
Man muss aber auch dazu sagen, so dieser Industrial Techno, der darin läuft.
Der Soundtrack ist krass. Geil.
Ja.
Also wirklich, das lohnt sich so.
Das drückt,
ich will auch generell so, auch wenn ich jetzt persönlich nicht der größte Fan davon bin, ich finde es auf jeden Fall ein Erlebnis im Kino.
Ja, und genau das ist halt mein Punkt. Auch wenn ich inhaltlich nicht alles andere als begeistert von diesem Film bin, allein für dieses audiovisuelle Erlebnis und wenn man so ein bisschen weiß, worauf man sich einlässt, Riesenempfehlung, den mal im Kino mitzunehmen.
100%.
Falls man ein Kino findet, der den zeigt.
Also eher auf jeden Fall als Kanon des Manitou.
Das ist auf jeden Fall.
Aber ich muss sagen, meine Theorie bestätigt sich ein weiteres Mal.
Sand, ja, ja, ja.
Sand,
aber es ist Filme besser.
Kanon des Manitou.
Großartiger Film. Und Kanon
ja, hat auch Sand. Aber stell dir vor, der hätte irgendwie in der Bretagne gespielt. Da wäre er nicht halb so gut gewesen als im Sand.
Aber hear me out, Kanon des Manitou hat sehr viel Sand zu bieten.
Ja, ja, und das ist auch der. Das sieht gut aus in dem Film.
Jonas,
ich hab
deine Theorie bröckelt.
Alien Earth, da gibt's Szenen am Strand. Mhm. Was gibt's am Strand?
Aber trotzdem hast du jetzt immer
noch Kanon des Manitou. Jetzt hat er mich überzeugt.
Aber was ist mit Kanon des Manitou?
Der beste Film.
In Manta Manta 2. Teil gibt's auch eine
Ausnahmen bestätigen die Regel.
Okay.
Ich fand das schon immer so einen sinnlosen Satz.
Aber ich finde das auch wirklich krass. Ich finde das so sinnlos.
Ausnahmen bestätigen die Regel, so.
Hä?
Was? Ja, ich finde, das ist so das Dümmste, was ich sagen kann.
Nee. Wirklich?
Ja.
Habt ihr den Satz nicht verstanden? Das ist ja. Das ist ja dieses logische.
Ist es eine ist es ein satirischer
Satz? Ja, das ist schon. Ah. Ja, also.
Okay, ich habe ihn immer falsch verstanden.
Ausnahmen kann es nur geben, wenn es eine Regel gibt. Hm. Deswegen ist das eine logische. Das ist so ein Kreislauf, aber das ist ja das Schöne daran. Sprache muss ja nicht unbedingt mathematischer Logik folgen.
Aber wenn du jetzt alle Buchstaben aus diesem Satz raus.
Sand. Jetzt wird's dumm. Jetzt wird's dumm. Jetzt wird's dumm.
Ja. Also auch eine neue Theorie, die haben wir gestern bei einem Dreh zum Alien-Ranking, habe ich jetzt erschaffen. Eine Pyramide macht einen Film mindestens 2 Punkte besser.
Wir sind wirklich, das ist der dümmste Moment in der Geschichte dieses Podcasts. Und ich bin extrem froh, hier zu sein und das miterleben zu können. Weil Pyramiden machen Filme besser, definitiv immer.
Pyramiden
cool sind.
Stehen auch meistens im Sand.
Eben.
Und außer ein AVP, das ist eine Pyramide im Eis.
Aber weißt, das ist die Eiswüste.
Weißt du, wo man Pyramiden
und hat? Was ist Sand? Also Schnee ist quasi der Sand von Eiswüsten.
Piu. Ja. Gut. Ja, Leute, folgt uns auf Spotify, gebt uns eine gute Bewertung auf allen Plattformen. Das ist der richtige Zeitpunkt, um hier bei den mittlerweile über 29 Grad den Moment, diesen Podcast zu verlassen. Weil 29 Grad sind noch gar nicht so schlimm.
Ja.
Stellen uns einfach an, wir sind Memmen.
Ja. Egal. Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche Freitag geht's weiter. Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation und Redaktion: Jonas Ressel, Marius Stolz, Xenia Popescu, Lennart Schmitz, Alperka Turfan. Aufnahmekamera und Schnitt: Rosa Husemann, Patrick Hochnadel. Grafik und Design: David van Steppold. Jingle: Rahim Erbil. Setbau und Design: Rüdiger Gey, Benedikt Lange. Stimme im Intro und Trenner: Engelbert von Nordhausen und Patrick Roach.
Die Funk Podcast Empfehlung.
So, Freunde, jetzt mal kurz alle zusammenreißen. Ich habe hier einen Podcast. Brauche ein Logo, alles drum und dran. Hat jemand schon mal einen Vorschlag für einen Anstrich?
Rot. Ja, du musst gleichzeitig.
Ja, kannst du nicht 3, 2, 1 sagen?
Arschlöcher, wirklich.
Ich dachte sofort. Das klappt ja mega. Warte, sagst du 3, 2, 1?
Ich sag jetzt 3, 2, 1.
Okay.
Tom, bei dir passt auch alles?
Oberbeleuchter, BeleuchterInnen drumherum, mhm. Alle über Funk.
Ach, das läuft über Funk. Können wir ja schon mal mit dem Trailer starten, wa? Na gut. 3, 2, 1. Moin, mein Name ist...
Entschuldigung, können wir noch mal kurz das Licht? Das ist scheiße hier gerade.
Hä, wofür brauchen wir jetzt Licht? Ist doch nur ein Audio-Trailer. Egal. Mein Name ist Henk und in meinem Videopodcast Henkes Corner bekommt ihr spannende Geschichten mit unterschiedlichen bekannten Gesichtern aus der Internet-Popkultur.
Also, guck mal, das finde ich jetzt ein bisschen respektlos.
Und geht's doch gar nicht. Warte mal.
Ja, ja, aber das Tobi, das ist mein Freund, ja, warum lachst du jetzt bei ihm?
Er ist auch unser Freund.
Ich lache mit ihm. Ob YouTuber, TikToker, Streamer oder Musiker.
Sie haben sich dann angefangen, so ein bisschen Sorgen zu machen, als es dann halt echt viel Geld wurde und ob das halt alles so legal ist und ob das alles so in Ordnung ist.
Bei diesem Podcast ist alles und für jeden etwas dabei. Jeden Mittwoch neu auf allen Podcast-Plattformen und in den ARD-ZDF-Mediatheken.
Ich glaube, ich hab da, glaube ich, Schulden oder so.
Nein! Nein! Warte, und wir laden dich ein! Ich halte euch den Campingstuhl frei und freue mich auf euch. Bis bald in der Corner.
Das war ein Podcast von Funk.